What do we got over here? A cup of Hades? A cup of Hades?
Ihr hört Kappa Haters, euer Wrestling-Podcast seit 2017. Es begrüßen euch die Four Horsemen, Marco, Dennis, Taco und Thomas.
Okay, der letzte war daneben, aber das kriegt er hin. Hallo und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe von Kappa Haters, der SummerSlam-Ausgabe zum AEW Takeover. Jetzt habe ich alles in einen Satz gepackt. Und damit ich nicht alleine so Schwachsinn rede, ist Thomas bei mir. Hallo, Thomas.
Hallo, ich dachte, du sagst Jim Ross, der ja sich auch mal von WWE Dynamite verabschiedet hat. Also, wenn ein so Jim was Ross sowas Sie machen nur bei kann, dann können wir das schon dreimal.
Eben. Ich finde auch. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin nämlich gerade im Urlaub und ich bin vollgefressen. Und nein, ich bin nicht Taco, ich bin im Urlaub. Und nehme in einer kleinen, ja, ich bin im Osturlaub und nehme in einer kleinen Plattenbauwohnung auf. Das heißt, der Hall hier wird auch extrem sein, also extremer als sonst. So, ich muss auch hier, glaube ich, gerade noch mal was regeln. So, also jetzt sieht es auch meine Spur ein klein bisschen besser aus. Entschuldigt, wenn der Anfang vielleicht ein bisschen knarzig klang. Also ich habe hier das kleine Reisebesteck eingepackt, um für euch direkt hier nach einem heißen Wrestling-Wochenende auch im Urlaub ein bisschen podcasten zu können. Und Urlaub ist wunderbar und entspannt in Mecklenburg, in Rostock, auf Rügen. Alles ganz herrlich.
Das klingt sehr, sehr gut. Das klingt vor allen Dingen nach Urlaub.
Das ist es auch. Und ich habe, genau, viele schöne Sachen gemacht, ein bisschen Sightseeing, ein bisschen rumlaufen, Freunde treffen, Familie treffen und echt seit Freitag eigentlich nur noch durchgängig am Wrestling gucken. Also besser kann so ein Urlaub gar nicht sein.
Das ist wirklich krass, ne? Gerade passiert so viel. Wir gehen da auch gleich nochmal von vorne bis hinten drauf ein, aber so alleine, was zu Beginn des Wochenendes schon los war, ich tue so, als wüsste keiner, wovon ich rede. Also, das hat ja praktisch keiner mitgekriegt. Wir sind im Vorgeplänkel, da geht's auch nicht im Wrestling, deswegen darf ich das so machen.
Genau. Wie geht es dir denn, lieber Dennis?
Mir geht's besser. Ich hatte Montag meine zweite Impfung und war Montagabend noch bei einer Freundin in Braunschweig und alles war easy peasy, total entspannt. Und am Dienstag bin ich aufgewacht und war so, ja, alles super. Und gegen Nachmittag hatte ich dann so leichte Erkältungssymptome, sodass ich gestern Abend komplett ausgenockt war. Aber heute ist wieder alles easy und super und ja, mir geht's prima. Die Arbeit läuft. Ich habe mir jetzt um mein Homeoffice ein wenig mehr zum Sportoffice zu machen, habe ich mir jetzt so ein Ergometer besorgt und sitze dann jetzt hier manchmal und kurbel so ein bisschen, während ich Wrestling gucke. Das ist irrsinnig anstrengend, weil ich habe so eine Funktion, wo man gleichzeitig praktisch im Video sehen kann, wo man lang fährt, was sehr, sehr lustig ist. Allerdings hat es so eine blöde Wettkampf Motivation, die ich nie erwartet hätte, dass ich sie habe. Aber man denkt dann so, wenn man 10 Kilometer vor einem war und der gegen Ende aufholt, dann denkt man so, ja, jetzt holst du mich aber auch, als würde der das sehen. Niemand kriegt mit, ob der mich einholt oder nicht. Und trotzdem fange ich an zu kurbeln wie ein Geisteskranker, dass der bloß hinter mir bleibt. Siehste. Aber es ist ein ganz cooler Effekt und ja,
das glaube ich.
Das tut es, glaube ich, keinen Abriss. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Ja, das kenne ich nur von Mario Kart sonst, dieses Gefühl, aber ich verstehe es.
Ja, nee, also hier wirft zumindest keiner mit Panzern, bisher. Wer weiß, was noch kommt. Ich habe noch nicht die Pro-Version, vielleicht gibt es da noch ein paar Add-ons oder so. Letztens wäre ich tatsächlich, weil die Videos, die hat halt irgendjemand, hat sich halt während er Fahrrad gefahren ist, so eine Kamera an Lenker geschnallt oder an Kopf oder so. Und letztes Mal wäre ich fast vom Fahrrad gefallen, weil das Problem war, wir waren in einer Abfahrt, also der aufgenommen hat und ich mit ihm sozusagen. Und dann ist vor ihm ein Auto auf die Straße gezogen und ich sag mal so, mein Ergometer hat keine Bremsen, aber ich habe halt versucht, sie zu ziehen. Und das sah von außen bestimmt ziemlich lustig aus, wie ich so panisch versucht habe, mal links auszuweichen. Hat nicht funktioniert. Ich bin zum Glück nicht umgefallen. Das wäre richtig peinlich gewesen und auch wirklich eine ganz miese Verletzung wahrscheinlich.
Aber eine gute Geschichte beim Notarzt immerhin.
Ja, wahrscheinlich wäre ich nicht mal der Erste, der sowas erzählt. Aber zum Glück konnte ich das umgehen und jetzt weiß ich, dass sowas auch passieren kann. Da hatte ich vorher nicht dran gedacht und habe jetzt hoffentlich einen etwas besseren Stand.
Siehst du. Ja, ich habe mit Sport aufgehört. Ich hab echt viel mit Fahrradfahren angefangen. Die Zeit im Homeoffice, wo ich nicht zur Arbeit fahren musste, habe ich diese gewonnenen Zeit damit verbracht, Fahrrad zu fahren. Also täglich eine halbe Stunde bis eine Stunde und dadurch hat sich wohl ein Hüftleiden offenbart und jetzt habe ich ein bisschen verschobene Hüfte und leide seitdem. Also mit Sport kann ich irgendwie gerade nichts mehr anfangen. Ich lasse das lieber.
Ja, das ist schade. Und ich habe halt das Ding genau dafür gekauft, dass ich halt wenigstens am Tag so eine halbe Stunde hier wegkurbeln kann oder so. Und hey, ich war auch schon auf Alpe d'Huez. Allerdings bin ich halt bergunter gefahren. Das ging auch.
Ja, sehr gut.
Genau. Ja, und ich habe es ja gerade schon ganz elegant angedeutet. Und du hast ja auch ein Special für unsere Patronen rausgehauen zur ganz großen Sensation von Freitag. Ich würde sagen, wir starten mal den AEW-Blog. Ja. Und den fangen wir natürlich so an, wie die ihre Sendung auch perfekt begonnen haben. Mit dem ersten Auftritt von CM Punk seit 7 Jahren war
genau.
Es, glaube ich, ne?
Richtig, 7 Jahre.
Und die Idee, also die Art, wie du dieses Special gemacht hast, will ich dich hier auch noch mal loben, war wirklich sehr, sehr gut, weil du halt einfach mit dem Besten gestartet hast, was es gibt, weil das Beste ist nicht, was man dazu sagen kann, sondern ist halt genau das, was da passiert. Sprich, der Pop des Publikums, diese irrsinnslauten CM Punk-Chants, bevor irgendwas passiert ist, dieses Ausflippen, wenn halt die Musik beginnt. Ich krieg beim Erzählen Gänsehaut, weil ich das so unfassbar fand.
Dennis, ich auch. Also ich sitze hier und jetzt, wo du das nochmal so Revue passieren lässt und das ist einfach, das ist so faszinierend. Wir reden ja auch noch hier im weiteren Verlauf der Sendung auch noch über zurückkehrende Wrestler. Aber ich glaube, hier ist kein Wrestler zurückgekommen, sondern hier ist irgendwie ein Symbol zurückgekommen. Hier ist irgendwie eine Einstellung zurückgekommen. Irgendwie ein, ist ja schon fast ein Fantasiewesen. Also in jedem Fantasy-Booking, wer noch mal gegen wen bitte irgendwie antreten sollte, kam immer ein CM Punk vor. Und irgendwann hieß es, oh, Daniel Bryan noch mal im Ring sehen, das wäre ja ein absoluter Traum. Und dann haben wir Daniel Bryan irgendwann wieder im Ring gesehen. Und immer hieß es, oh, CM Punk und das wäre was. Und Triple H sagt, er ist dem ja nicht abgeneigt. Und CM Punk sagt auch, er ist ihm nicht abgeneigt. Aber im Grunde kam mir die letzten 7 Jahre nichts zustande. Und jetzt ist er wieder da. Und das ist, also auch wenn ich kein großer Fan bin, auch wenn ich, wie ich auch im Special gesagt habe, nicht viel mit ihm anfangen kann, ich glaube, Punk ist einfach mittlerweile, ist nicht nur ein Wrestler, ist einfach eine Symbolfigur für irgendwas ganz Großes im Wrestling und das ist nun wieder da und das ist einfach Wahnsinn.
Der ist halt, der hat sich halt auch, das muss man irgendwie auch lassen, ne? Willst du was gelten, macht dich selten. Durch diese Abwesenheit hat er seine Marke halt noch so weiter aufgepusht und so viel größer gemacht. Ich meine, es gab ja praktisch die ganzen 7 Jahre, spätestens wenn sie wieder mal in Chicago waren mit der WWE, gab es CM Punk Chants. Und ja, das hat sich halt aufgebaut. Er war sich dessen ja auch immer bewusst, das hat er in der Promo ja auch mehr oder weniger gesagt. Und ja, das ist halt ein Riesending. Das ist halt auch ein Schlag für die WWE, das muss man sagen. Weil das war halt irre. Und ja, auch die anderen zurückkehrenden Wrestler, riesig, auch geil, aber halt ganz anders. Und halt keiner von denen kann so eine Bedeutung erlangen, wie es Punk in dem Moment hat. Nicht, weil sie so viel schlechter sind oder weniger bedeutsam, aber halt die ganze Situation war halt sowas Besonderes. Und ja, super geil.
Richtig.
Hat mich umgehauen. Wir hatten Freitagabend, waren Freunde zu Besuch, die wir lange nicht gesehen haben. Und man hat vielleicht doch ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Und ich bin dann morgens echt aufgewacht, habe mir mein Tablet geschnappt und habe reingeguckt, weil ich hatte gesehen, dass dein Special da war. Da hatte ich schon eine Vermutung. Also es wäre komisch, wenn du ein Special machst, in dem du sagst, er ist übrigens nicht aufgetreten. Aber ich wollte es halt sehen. Ich wollte nichts dazu hören. Ich wollte es halt sehen. Ich wollte es hören. Und ich habe es halt ganz leise, um niemanden zu wecken, so mit Tablet ans Ohr und selbst da habe ich es zweimal einfach geguckt, weil es mich so beeindruckt hat. Und da muss man sagen, der einzige Grund, warum die WWE das besser gemacht hätte, wäre, sie hätten das Publikum noch krasser abgemischt. Das kann die ja. WWE einfach besser. Akustisch holen die einfach mehr da raus. Also in der WWE klingt es ja, wenn 4 Leute da sitzen und was singen, klingt es ja, als würde es die ganze Halle machen.
Das
und
stimmt.
Die hätten diese Halle, das hätte halt geklungen, als wäre, weiß ich nicht, dann Hurricane durchgegangen. Aber auch so war es irre. Einfach richtig, irre.
Richtig, richtig. Also, wir können noch über so vieles dazu reden. Das habe ich auch im Patreon-Special auch gemacht, glaube ich, auch zum Thema Überraschung. Denn eigentlich, Dennis, sagen wir doch, wie es ist, wir wussten doch, dass er kommt. Warum waren wir denn so überrascht und gehypt?
Das liegt an den 7 Jahren, glaube ich. Mhm. Also, ne, wir machen uns ja ganz viele Überraschungen kaputt. Und wann gibt es mal richtig große Überraschungen? Ich fand damals die Hardy Boys, als sie zu WrestleMania zurückgekehrt sind, da habe ich noch nicht so viel nebenbei gelesen, muss ich sagen. Also da war ich halt auch nicht in so vielen Instagram-Grinds oder sowas, wo man dann plötzlich solche Sachen sieht. Und da gab es Gerüchte, aber es wirkte halt nicht fix. Und es gab keinen Dave Meltzer, der gesagt hat, ist fix, ist unterschrieben, läuft jetzt. Und das hat mich so umgehauen. Und jetzt die Punk-Geschichte war halt dasselbe, weil oder nein, war eigentlich was anderes, weil es halt vorher nicht angekündigt war. Aber der hat halt diesen 7-Jahres-Bonus. Mhm. Diesen 7-Jahres-Bonus, wo es ganz oft hieß, na, wer weiß, vielleicht ist der, der da jetzt kommen soll, CM Punk. Und dann ist es immer verwischt. Aber das hat sich so, sowas fräst sich halt so ein bisschen ein. Wenn du immer wieder sagst, na, vielleicht ist er das ja oder vielleicht ist er das ja. Und ja, in dem Fall war es dann plötzlich. Ja. Und deswegen war es halt so, es ist wirklich passiert. So, wir wussten, dass es passieren würde, aber es ist wirklich passiert. Ich kann das, um mal ganz dringend, die Leute sind schon ganz nervös, weil wir es nicht gemacht haben, um eine Fußballanalogie zu finden. Mhm. Als der VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister geworden ist, haben sie am letzten Spieltag gegen Werder Bremen gespielt. Und ich habe, glaube ich, bis zur 70. Minute Schiss gehabt. Und dazu muss man sagen, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat Wolfsburg 5-0 geführt. Also es war einfach absolut sicher, dass sie es werden. Die haben in der ersten Halbzeit schon kurz einen Prozess mit Werder gemacht. Da war eh alles entschieden. Aber trotzdem, man ist so nervös und man glaubt es erst, wenn es wirklich passiert ist. Und so war es da auch.
Richtig. Und weil auch, glaube ich, ja die Vorfreude, also im Grunde wusstest du ja schon, dass da der VfL Meister wird. Es war zum Greifen nah. Es wurde ja auch über 90 Minuten direkt in diesem Spiel oder über 70 Minuten, ja, um genauer zu sein, angeteased. Und dann war es ja klar. Und ich glaube, so hat es die AEW auch gemacht. Immer wieder Andeutungen. Darby Allin, der von einem Best in the World spricht. Kenny Omega, der auf einmal ein Krümelmonster-T-Shirt trägt, weil CM Punk gesagt hat, CM steht für Cookie Monster. Diese ganzen Anspielungen über hin zur Netflix-Doku The Last Dance, zu Michael Jordan, genau, der the best in the world im Basketball ist, deswegen nennen sie die Chicago Show The First Dance. Also das war einfach ziemlich gut und ich glaube auch, wir leben in einer Welt, die, glaube ich, weitestgehend ohne Überraschungen auch auskommen kann, egal ob es um Filme geht, um Wrestling, wer in welcher Sportart wohin geht. Oder wann welches Musikalbum rauskommt. Es gibt immer irgendwelche Leute, die irgendwas besprechen und irgendwas rausfinden. Aber Vorfreude haben wir und die hatte ich bei dieser Sache einfach total. Keine Überraschung, aber einfach eine mega Vorfreude. Und ich finde, AEW hat es richtig gemacht. Du hast es gesagt, die Show geht los, die Kommentatoren begrüßen. Die CM Punk Chance kam, weil die Vorfreude so groß war und Cult of Personality ging los und alle sind ausgeflimmt und Punk kam rein und hat eine 15-Minuten-Promo gehalten und es war so großartig und emotional. Also ne, man sieht im Alltag wenig weinende Männer, aber hier sah man sie und Punk auch mit Tränen in den Augen. Er hat die Leute umarmt und da klammern wir jetzt mal Corona so ein bisschen aus und Abstandsgebote. Er ist in die Masse gesprungen, er hat so richtig so einen Stage-Diving-Move gemacht und stand im Publikum, er hat die Leute umarmt und High Fives gegeben und das war einfach hervorragend.
Der war halt auch einfach unfassbar glücklich und also machen wir uns nichts vor, wie wären das gewesen, wenn man den für die letzten 15 Minuten rausgeholt hätte? Die 45 Minuten davor hättest du doch nicht aushalten können, weil jedes Match scheißegal gewesen wäre, weil das will doch keiner sehen, keiner will doch das Match sehen, wenn es sein könnte, dass später noch CM Punk kommt.
Richtig und stell dir vor, da ist ein Hammer-Match und alle chanten nur CM Punk die ganze Zeit. Deswegen, das hätte die ganze Show kaputt gemacht. Man hätte immer nur CM Punk-Rufe im Hintergrund gehört. Die Show war ja auch gut, die Matches waren ja auch gut. Und CM Punk, das erwähne ich hier auch nochmal, weil wir ja nachher auch noch, ich tease es zum zweiten Mal an, über Rückkehrer ins Wrestling reden werden. Er kam ja schon rein und hat gesagt, ey, super, danke für diesen Applaus und für dieses Gejubel. Jetzt weiß ich, wie sich Britt Baker bei einem Auftritt in Pittsburgh fühlt. Denn Britt Baker ist ja vor kurzem bei einer der Shows in Pittsburgh eben aufgetreten, im Main Event, hat ihren Titel verteidigt. Und eben als Hometown-Star hat sie eben auch eine Menge Jubel bekommen. Und CM Punk stellt sich jetzt erstmal, er stellt sich jetzt nicht über alle, sondern er sagt, ey geil, diese Britt Baker hier, die ist richtig cool, die wird bejubelt. Danke, dass ihr mich auch bejubelt. Ne? Also das fand ich einfach schon mal einen ziemlich guten Move. Und am Ende sagt er dann auch noch, so der Vollständigkeit halber, hier, Darby Allin, bist auch irgendwie eine geile Sau, bist ein kranker Typ. Gegen dich will ich kämpfen. Machen wir beim nächsten Pay-Per-View All Out am 5. September. Und da habe ich Bock drauf. Da freue ich mich drüber.
Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es auch egal, gegen wen er antritt, muss man auch mal sagen. Der kann machen, was er will. Es ist, die Leute fressen dem halt aus der Hand, das hat man da auch gemerkt. Er hat ja auch wirklich alles richtig gemacht. Ja. Und dann zieht er diesen schwarzen Hoodie aus und hat sein altes Design, also das T-Shirt wie sein altes Design an. Dann setzt er sich wie zur Pipebomb in den Ring und im Endeffekt macht er dasselbe nochmal. Er beerdigt aus seiner Sicht die WWE nochmal, auch ohne sie eindeutig zu nennen. Aber er hat ja auch diesen krassen Satz gesagt, um gesund zu werden, musste ich da weg, wo ich krank geworden bin. Oder nee, von dem weg, was mich krank gemacht hat. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Und ja, irre. Also das ist halt, am Mikrofon macht dem halt so schnell auf, machen dem wenige was vor. Und das hat man da gesehen. Und ich glaube, es war wahrscheinlich nicht eine Minute vorher geskriptet von dem, was er sagt. Also der wird sich Gedanken gemacht haben, aber bestimmt nicht irgendwie was aufgeschrieben haben, sondern der ist halt so mit dem Flow gegangen und wie es ihm gefällt. Und ja, dann stand Darby Allin mit Sting da, wo Sting immer steht und war halt der Erste, der angesprochen wird. Und
richtig.
Ja, wie viel besser kann es werden?
Genau. Aber auch das Gute an der Show ist, die Show wurde nämlich noch durch Darby Allin beendet. Es gab einen Kampf hin und her, lange Geschichten. Nehme ich euch im nächsten Inner Critical noch mal ein bisschen genauer vielleicht auseinander. Und am Ende muss Darby Allin kommt rein, um da irgendwie im Ring den Safe zu machen, um Moxley irgendwie vor Eingriffen von anderen zu retten. Und das heißt, man bringt diesen Darby Allin da auch nochmal wieder in eine gute Rolle. Es fing an mit CM Punk, der ein Match gegen ihn ankündigt. Die Sendung endet mit ihm und er als Sieger am Ende im Ring da von einem kleinen Brawl. Also finde ich alles auch in der Show durchweg richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Darum, AEW macht vieles, vieles richtig. Wir können ja mal kurz auf die Gerüchte, die gerade so aktuell sind, was das angeht, das Richtigmachen angeht, noch sprechen. Die Geschichte, dass sie Daniel Bryan, oder dann wird er ja Bryan Danielson mit ziemlicher Sicherheit wieder heißen, unter Vertrag genommen haben, scheint ja auch sehr, sehr heiß zu sein. Die Gerüchte zumindest sind sehr, sehr laut, die es da gibt.
Ja,
ist halt auch eine Irrsinnsverpflichtung.
Ja. Bitte? Total, aber hier läuft es wieder ein bisschen anders. Ne? Also hier ist, finde ich, die AEW zumindest ziemlich still. Also hier wird nicht so doll angeteased. Und ja, auch hier gibt es Vermutungen. Ne? Ich hatte es schon auch mal in meinen Einspielern erwähnt. In New York, die nächste Show. In New York, 22.09. meine ich. Da wird drum gerüchtet und ja, da können wir, glaube ich, irgendwie nochmal wieder richtig überrascht sein. Also nicht überrascht, dass er kommt, aber überrascht, wann und wie er kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, auf jeden Fall. Das wird wahnsinnig spannend. Und dann gibt es noch die Gerüchte, dass ein dritter Major Player verpflichtet wird. Und da drehen sich jetzt die Gerüchte um Bray Wyatt, logischerweise, also Winter Rotunda, der, wie es aussieht, dahin geht. Man wäre auch blöd, wenn man sich so einen kreativen Kopf nicht sichern würde, muss ich sagen. Die anderen beiden, die dann noch im Raum stehen, sind natürlich Adam Cole und Ric Flair. Flair wird dann hoffentlich nicht mehr im Ring eingesetzt, sondern mehr so als Manager-Person. Er wird dann wahrscheinlich mit El Idolo, mit Manny, wie Charlotte ihn nennt. Ich habe jetzt gerade den Podcast mit Charlotte und René Paquette gehört und fand es sehr, sehr putzig, dass sie ihn immer Manny nennt. Und ist auch sehr, sehr süß, als sie sich kennengelernt haben. Das war mir gar nicht bewusst, wie wenig Englisch der gesprochen hat, aber die haben sich tatsächlich mit einem Translator-Programm aus dem Handy unterhalten, weil Charlotte hat kein Spanisch spricht und er kein Englisch. Ach, und so haben die sich halt kennengelernt. Und das finde ich schon ganz süß. Und es gab dann ja jetzt letztens den gemeinsamen Auftritt von ihm und Ric Flair bei Triple A, glaube ich.
Genau, Triple Mania, richtig.
Genau, und da hat Charlotte Flair auch Geschichten erzählt, weil sie hat Ric Flair gefragt, ob er mit Manny zum Ring gehen würde, und Ric Flair ist gleich völlig ausgeflippt. So, was, das will der wirklich? Okay, welche Farbe hat seinen Anzug? Ich will was Passendes anziehen und solche Geschichten. Hat sich dann sogar was anfertigen lassen, das nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Dann wollte er dahin fliegen, sein Flugzeug ging nicht, und da hat er einfach ein Flugzeug gechartert und ist darüber geflogen. Und das war halt die Zeit, in der Charlotte Flair auch ein bisschen sich aus der WWE zurückgezogen hatte, um ein bisschen was mit ihrem Freund und ihrem Vater zu machen. Und das finde ich, also sie hat das dann halt auch gesagt, so, das ist das erste Mal, dass sie irgendwelche Live-Events abgesagt hat. Aber sie wollte halt ein bisschen Zeit mit ihrem Freund haben. Und gleichzeitig hat man aber auch an der Art, wie sie es gesagt hat, gehört, die Chance, dass Charlotte Flair zur AEW geht, ist echt überschaubar, weil die halt weiß, was sie an der WWE hat. Und ich glaube auch nach wie vor, ja, dass die Women's Division von der WWE wirklich, also das Potenzial hat, die Beste in der Welt zu sein. Ob sie es bleibt, muss man gucken, weil da werden ja immer wieder komische Entscheidungen getroffen. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Ja. Mal gucken. Aber ja, fand ich ganz charmant. Ich habe wieder gemerkt, wie sympathisch Charlotte Flair eigentlich ist und wie auffällig es ist, wenn sie in den In-Ring-Charlotte-Flair-Modus wechselt zum ja, die Freundin von Renee Paquette Charlotte, so, das ist ganz erstaunlich. Und ja, ich finde, die hat eine beeindruckende Geschichte auch hinter sich.
Ja, total. Also manchmal werden mir auch irgendwelche so Instagram-Reels oder TikTok-Videos von ihr reingespült, wie sie da mit den anderen Ladies aus dem Main-Roster da irgendwelche Tanzmoves macht oder so. Also ja, durchaus völlig sympathisch und finde ich interessant, wie sehr sie dann eben da im Ring diese Rolle wechseln kann. Ich habe auch noch eine Sache zu diesem Match gehört, die ich ganz interessant fand. Und zwar war es wohl lange abgesprochen, dass Kenny Omega dieses Match gewinnt, weil er ja am Abend vorher seinen Impact-Titel verloren hat. Nun hat Tony Khan dann aber ziemlich kurzfristig erfahren, dass Ric Flair mit zum Ring kommt. Und dann hat er nochmal bei AAA angerufen und gesagt, oh mein Gott, Ric Flair kommt mit, Andrade muss doch hier gewinnen. Das müssen wir doch jetzt anders machen. Dann hat aber die AAA gesagt, ah ja, schöne Idee, so wie ich das gehört habe. Aber jetzt haben wir schon unsere Pläne und unsere weiteren Skripte fertig, jetzt bleiben wir beim Plan. Aber auch das finde ich cool, dass anscheinend hinter den Kulissen, so wie das aus den Dirt Sheets rauskam, dass man da auch so weit offen ist und sagt, hey, ja, wenn jetzt auf einmal ein Ric Flair mitkommt, ja, dann muss Andrade doch gewinnen. Fand ich eigentlich eine ganz herzliche Geschichte.
Ja, kann man sich bei einem anderen Kahn nicht so vorstellen.
Was hat Olli Kahn damit zu tun?
Ich wusste es, dass du diesen billigen Gag, den ich zuerst gemacht habe, aufnehmen würdest.
Nee, natürlich.
Wie heißt der? Nick Kahn, glaube ich.
Richtig.
Ne? Der jetzt gerade, und jetzt transportieren wir dieses Gespräch langsam Richtung NXT. Der hat angekündigt, dass NXT sich massiv verändern wird, dass da sozusagen kein Stein auf dem anderen bleibt. Das klingt alles gar nicht gut, das klingt alles nach Sparmaßnahmen, und ich bin gespannt, inwiefern sich das jetzt entwickeln wird. Es macht mir ein bisschen Angst. Also offensichtlich geht es mit NXT weiter. Mhm. Das ist die eine Sache, aber wie, das kann jetzt gerade keiner vorhersagen. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass sie die tapen ja aktuell die Ausgaben, und irgendwelche Leute haben Ergebnisse vorher schon rausgetwittert. Die wurden, ich weiß nicht, wie man sowas herausfindet, aber die wurden gefunden und aus der Halle geworfen.
Okay.
Das ist halt alles auch wahnsinnig uncool. Während, ich glaube, Dave Meltzer hat das geschrieben, währenddessen hat All Elite irgendwie festgestellt, dass irgendein Fan bei denen an der Halle gestrandet ist, weil kein Uber kam, kein Bus kam, und da haben sie ihn einfach mitgenommen. So. Das ist halt einfach ein Riesenunterschied, wie du mit den Leuten umgehst. Und das ist wahnsinnig schade, weil die WWE kann das auch. Die können auch wirklich nett zu Menschen sein. Und zum Beispiel wurde Charlotte gefragt, was das Schönste war, was sie dieses Jahr beim SummerSlam-Wochenende erlebt hat. Und sie hat halt gesagt, es war halt der Auftritt mit den Leuten von den Special Olympics, mit denen sie Bull gespielt haben.
Ja.
Das hat sie genervt, dass sie nicht gewonnen hat. Aber sie hat halt gesagt, das hat so einen Spaß gemacht mit den Leuten. Und das ist schön. Und das geht halt auch. Aber Ja, versuch doch das mal dauerhaft zu machen und nicht nur, wenn es ins Geschäft passt.
Richtig. Na, da ist ja auch John Cena ganz groß, ne, in diesen Charity-Sachen und ja andere auch. Und da gibt es ja auch immer sehr, sehr schöne Bilder. Richtig. Also ich, ja, zu dieser Taping-Geschichte habe ich jetzt noch als News gesehen, dass ja ein Live-Fernseh-Event mit dem TV-Sender ausgedealt wurde. Und die waren wohl gar nicht so glücklich darüber, dass man jetzt aufnimmt. Das heißt, das wird wohl wahrscheinlich nicht so lange so bleiben. Oder man wird sich da über irgendwelche, was weiß ich, Budgetkürzungen oder Vertragsbrüche unterhalten. Weil so war das ja irgendwie nicht abgestimmt, wenn ich das so richtig weiß.
Ja, genau. Wo ich mich auch frage, wie zum Henker kann es sein, du verkaufst eine Live-Sendung und entscheidest dann spontan, ach, wisst ihr was, machen wir nicht live. Ja, wer richtig. Will denn live?
Genau. Also da weiß nicht, dass entweder muss man da so ein bisschen Business-Respekt haben, dass sie solche Eier haben, dass sie das einfach durchziehen, oder man muss sich irgendwie an den Kopf fassen, wie sehr man da so einen einfachen Vertrag irgendwie einfach mal unterwandern kann. Ja, also ich habe die NXT angefangen zu gucken, als sie, glaube ich, noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das war, wo sie jetzt vielleicht wieder ein bisschen hingehen wird. Also aufgezeichnete Shows, bisschen vom Gefühl her kleiner, durcherzählte Geschichten dadurch aber. Ne, das heißt, diese voraufgezeichneten Shows haben, glaube ich, auch ein bisschen konstantere Geschichten dadurch erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob es so vom Alter, und es wurde ja auch irgendwie das Wort Midgets benutzt, man soll ja keine Menschen über 30 und keine, naja, Zwerge mehr einstellen. Ich glaube, Alistair Black wäre dann wahrscheinlich nicht eingestellt worden. Aber also ich glaube, dass so eine NXT ja früher auch schon mal richtig gut war und dass, wenn die richtigen Leute da am Ball bleiben, dass es dann eine richtig gute Aufbauliga wird mit tollen Geschichten. Das hoffe ich zumindest, dass uns da nicht so viel verloren geht.
Den Leuten vertraue ich auch nach wie vor voll, die da sind. Also Hunter und Shawn Michaels und sowas, die haben das schon gut im Griff. Aber es ist halt schade, dass man denen jetzt halt sozusagen die Möglichkeit nimmt, halt auch mal so einen klassischen Indie-Wrestler mit aufzubauen und ja, den so ein bisschen den Schwung rauszunehmen. Und wo wir gerade bei der Altersstruktur sind, das habe ich heute irgendwo gelesen. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, weil ich es nur gelesen habe und dann leider die Seite geschlossen habe, statt sie mir aufzuschreiben. Aber bei dieses Jahr beim SummerSlam waren 2 männliche Wrestler unter 35 Jahre. Mhm. Und das ist abgefahren. Irgendwie das Durchschnittsalter war weit jenseits der 40.
Ja, ja, ja.
Das ist für einen solchen Sport eigentlich totales Harakiri, dass man nicht versucht, die jungen Leute mit aufzunehmen. Und man muss bedenken, bei diesen Jungen war der eine war der Sohn von Mysterio und der andere Junge war, ich weiß gar nicht, wer wird denn der Junge sein? Riddle?
Ja, der ist noch relativ jung, das stimmt. Nee, es ist bestimmt nicht der Goldberg-Junge gemeint, oder?
Das wäre natürlich bitter, wenn das die beiden. Nee, ich glaube, den haben sie nicht offiziell als Auftritt genommen, aber das ist abstrus. Also wirklich, das ist halt auch eigentlich wahnsinnig gefährlich, so mit dem Geschäft umzugehen, weil das ist halt, als würdest du in dem Jahr, in dem bekannt oder in dem für das angekündigt wurde, dass Benzinmotoren abgeschafft werden, als würdest du für das Jahr davor einfach noch mal 6 neue Modelle raushauen. So, ja, das kann gut gehen, aber es könnte halt auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Reden wir denn genau an diesem Punkt denn noch mal über den neuen NXT-Champion, weil es vielleicht an dieser Stelle über die Neuausrichtung der Marke interessant sein könnte?
Das können wir machen.
Weil nämlich Samoa Joe ist ja jetzt neuer Champion und der erste dreifache NXT-Champion. Und mit seinen 42 Jahren und wahrscheinlich mit der Körperfülle, würde ich sagen, trifft er nicht in das Bild der Menschen, die jetzt neu eingestellt werden. Also was macht man da? Gibt man jetzt ihm einmal nochmal aus Ehre den Titel, um jetzt für die komplette Neuausrichtung denn ihm den irgendwann wieder wegzunehmen? Oder will man in ihm neue Leute aufbauen? Oder war das jetzt ein bisschen Provokation von Triple H und Co.? Warum hat denn jetzt genau die Antifigur, sag ich mal, den Titel bekommen zu dem, wie die Marke weitergehen soll?
Ja, das, genau das habe ich mich auch gefragt. Also klar, wir wissen, dass er ihn vor allem gekriegt hat, weil Karrion Kross in den Main-Roster geht und da halt auch bleiben wird und da halt nichts mehr bei NXT machen wird. Aber gleichzeitig fragt man sich schon, hätte man das nicht vielleicht jemand anders geben können? Ich meine, ich freue mich irre, weil Samoa Joe einfach fantastisch ist. Das Match war auch wieder gut. Ich liebe es, wie der sich im Ring bewegt. Das ist einfach so eine Naturgewalt. Ich finde den unfassbar sympathisch. Selbst wenn er der arroganteste Typ der Welt ist, wenn er da auf der Bühne steht. Ich liebe es, wie er auftritt. Und, ja. Aber gleichzeitig so, ja, aber das ist doch jetzt auch nichts für die Zukunft. Also gut, Karrion Kross ist jetzt auch kein Jungspund, ne? Machen wir uns auch nichts vor.
Nee.
Aber Möglichkeiten hätte es gegeben, sie irgendwem Jüngeren zu geben. Muss man schauen, wie es weitergeht. Also es gab jetzt, wir mixen jetzt mal dieses NXT Takeover und die letzte NXT-Ausgabe so ein bisschen durcheinander, dass wir da kurz über die Ergebnisse und was passiert ist sprechen. Es gab jetzt bei der NXT-Sendung, die heute, nein, gestern Nacht lief, also nein, heute Nacht lief. Wann lief die denn? Doch, gestern Nacht. Mhm. Heute Nacht macht keinen Sinn, weil das wäre ja in der Zukunft.
Richtig.
Vielleicht habe ich auch aus der Zukunft an der Sendung gesehen. Er hatte eine große Konfrontation mit allen möglichen Konkurrenten sozusagen um seinen Titel. Und zwar war Pete Dunne da, Oney Lorcan, also der hatte seine Kumpels mitgebracht, also Oney Lorcan. Und der übrigens wieder da ist, der wieder fit ist. Oder war der andere verletzt?
Mich musst du da nicht
keine fragen. Ahnung. Ja. Auf jeden Fall war Pete Dunne da, LA Knight war da, Kyle O'Reilly war da, Rich Holland kam noch dazu. Tommaso Ciampa kam dazu, also jede Menge. Am Ende stehen dann halt noch Joe und Pete Dunne im Ring, was ich halt super finde. Ich will, dass Pete Dunne diesen Titel holt. Mhm. Aber das ist so eine persönliche Geschichte. Das Match stelle ich mir auch sehr, sehr gut vor. Ich muss mal ganz kurz gucken, welcher von den beiden das war, ob es, also welcher von diesen beiden Glatzköpfen es war, der krank war. Ich glaube, Danny Burch. Ja, Danny Burch war's. Der ist wieder da. Oney Lorcan war länger da. Oney Lorcan hat ja so einen geilen Twitter-Account, wo er halt immer Sachen in Großbuchstaben in Twitter reinbrüllt. Und er hat irgendwann hat er, als Danny Burch verletzt war, hat er geschrieben, ich habe jetzt zum dritten Mal, ich glaube, Regal gesagt, dass ich nicht der Verletzte bin, weil auch er sich drüber lustig macht, dass die beiden sich so ähnlich sind. Von daher finde ich, kann mir das ruhig passieren.
Okay, alles klar. Sehr gut.
Ja, genau. Sonst, was können wir dann noch so an Fallout vom NXT Takeover nehmen? Ich spring da mal durch, wenn du zu einem Match irgendwie noch was wissen willst oder sagen willst, machst du das schnell. Also in der Kickoff-Show tritt Rich Holland gegen Trey Baxter an und gewinnt gegen den. Das erste offizielle Match ging um den Million-Dollar-Championship. Da tritt LA Knight gegen Cameron Grimes an. Cameron Grimes gewinnt das. Er hat diesen Titel. Offiziell wird er bei der WWE jetzt auch als Titelträger des Million-Dollar-Championships geführt, was ich ganz lustig finde. Er freut sich sehr. Ich finde es krass, wie sie Cameron Grimes mit so viel Quatsch so stark dastehen lassen.
Ja, total.
Das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. NXT Women's Championship Match. Raquel Gonzalez gewinnt gegen Dakota Kai. Ja,
war ein Match,
anders getippt. Genau, dann kommt etwas, das mehr als ein Match war, nämlich Ilja Dragunov gegen Walter. Ja. Eine unfassbare Schlägerei. Ich habe danach getwittert, ich wüsste wahnsinnig gerne, was Vince McMahon bei diesem Match denkt. Weil das kann doch sein Gehirn gar nicht verstehen, wie anders das ist als alles, was er gerne sieht. Und dann gewinnt auch noch dieser kleine, geisteskranke Ilja Dragunov gegen Walter per Submission. Absolut irre.
Richtig, da war einfach alles großartig. Das ist, also wenn ihr das so da draußen hört, was ich hier so an Matches immer bewerbe und gut finde, dann ist das ja immer dieser Flippy Shit und Monkey Spot Wrestling Typ. Also schöne, viele Aktionen, sehr athletisch, schnell. Und das war, was die beiden gemacht haben, war einfach eine Schlacht. Aber es war so anders und so in sich so stimmig und so ernst halt, ne? Also ich habe häufig auch ein Problem mit diesen Hell in a Cell Matches, weil das ist mir alles zu gekünstelt manchmal oder zu aufgesetzt. Oder nur weil wir ein bestimmtes Datum haben, müssen wir uns jetzt im Käfig prügeln. Und dann prügeln wir uns 20 Minuten und dann gewinnt einer. Aber das mit dieser gesamten Vorgeschichte, auch, dass die beiden ja auch in der WXW schon früher in Deutschland in irgendwelchen Turnhallen angetreten sind, auch mal, irgendwie waren die früher auch mal ein Tag-Team, dass die jetzt eben weitergehen und dass sie letztes Jahr bei vielen, vielen Menschen das Match of the Year hatten und dass sie das jetzt nochmal wiederholen und darauf nochmal auch wieder Bezug nehmen und dass es jetzt eben nach diesen unglaublich übermächtigen Walter als überhaupt einer der WWE-Champions und auch der am längsten regierende Champion einer WWE-Liga überhaupt, soweit ich das weiß, dass jetzt da dieser Titelwechsel kommt, das war, also fand ich echt großartig.
Ja, und es war halt, wie du sagst, überhaupt nicht schön. Also es gab praktisch kein Manöver, wo man denkt, poh, aber man denkt immer so, Also Ilja Dragunov sah halt auch aus wie nach einem Autounfall danach, das muss man sagen. Der hat halt von diesen Chops von Walter, der sah halt aus wie zusammengeschlagen.
Richtig.
Und genau das ist passiert.
Ja, und da aber auch eben habe ich bei den beiden das Gefühl, die bereiten sich auf so ein Match vor, die stimmen sich ab, was wollen wir machen, da gibt es, was weiß ich, gibt es auch Writer im Hintergrund oder keine Ahnung, Booker und was auch immer es da alles gibt. Ich habe aber das Gefühl, die beiden haben Bock darauf, sich das genau so zu geben, wie sie es getan haben, mit genau der Intensität, dass sie eben ein Wrestling-Match, ein geskriptetes Match wie eine Schlacht aussehen lassen. Und das finde ich sehr beachtenswert. Und wenn die beiden das wirklich auch so wollen und dahinter stehen, dann finde ich das auch, dann finde ich das gut. Finde ich richtig gut.
Ja, und ich finde halt auch, also wenn man sich Ilja Dragunov danach anguckt, also schlimmer hätte er halt auch nicht ausgesehen, wenn man sich irgendwie künstlich aufgeschnitten hätte oder so. Und das war in diesem Match nicht nötig.
Halt richtig.
Durch die wirklich körperliche Härte einfach Spuren hinterlassen, ohne dass man da irgendwie künstlich nacharbeiten muss. Und das ist halt der Riesenunterschied.
Genau. Und ja auch jetzt nichts Überriskantes. Also niemand, der irgendwie aus dem Ring springt und sich halt das Genick bricht, weil der Gegner falsch steht oder so, was man sonst eben schon alles so gesehen hat. Oder auch Walter hat eine Aktion gemacht, so ein German Suplex, wo ja Ilian Dragunov richtig auf den Kopf geschmissen wurde, aber das sah so gut und sauber aus und dass ja Dragunov auch noch an Walter ein German Suplex zeigen konnte, also herrlich. Herrlich, sauber, sicher, glaubwürdig, intensiv, fand ich gut.
Ja, es wäre so schön, wenn Walter halt nicht sagen würde, er bleibt in Europa und er geht nur für Ausnahmen in die USA. Ich würde den halt wahnsinnig gern ein bisschen mehr in NXT sehen. So stell dir vor, Walter gegen Samoa Joe.
Oh ja, genau.
Weil Joe hat auf sowas, auf so eine Schlägerei hat er definitiv auch Bock. Und naja, egal, hören wir auf zu träumen. Aber
richtig.
Es ist einfach fantastisch.
Genau, also wir wollen ja weiterhin träumen und nicht befürchten, aber bei diesen ganzen Entlassungswellen, die wir so in letzter Zeit hatten, war ja schon auffällig, dass niemand von NXT UK dabei war. Also wir träumen einfach, dass es das noch ein bisschen weiter gibt, oder?
Ja, ich hatte auch zwischenzeitlich den Gedanken, naja, Walter will halt nicht in die USA gehen. Und wenn sie dann NXT UK jetzt beispielsweise nur noch praktisch als Seitenarm von NXT nehmen würden und es sonst auflösen, dann wäre es ja blöd, wenn der den Titel hätte und dass man ihm den dafür abgenommen hat. Aber auf der anderen Seite hatte der den Titel so lange, es wurde halt auch mal Zeit, dass er ihn verliert. Und
ja.
Ich hoffe einfach, dass es darum ging.
Mhm, genau.
Genau, dann gibt es ein bisschen Backstage-Gedöns. Was ich sehr schön fand, Samoa Joe wird von William Regal aufgesucht und Regal sagt, ich muss zwar neutral bleiben, aber gibt's diesem Schwein, so ungefähr. Richtig. Und das meinte er auch so, ich liebe ja William Regal.
Ja.
Also alleine die Art, wie er Englisch spricht, der könnte mir alles erzählen.
Richtig.
Egal.
Ja, machen wir weiter.
Genau, viertes Match, The Undisputed Finale. Ein 2-out-of-3-falls-Match zwischen Kyle O'Reilly und Adam Cole. Der erste Pinfall ist praktisch durch einen Einroller, wo ich dachte, was soll denn der Scheiß jetzt? Wisst ihr nicht mehr, wer ihr seid? Dann gab es einen Streetfight, da wusste man, okay, ihr wisst es doch noch. Sie haben halt sehr, sehr viel damit gespielt, dass man halt bestimmte Körperteile schwächt. Also Adam Cole hat das Bein von Nein, die Adam Rippen. Coles Bein, genau, die Rippen von Kyle O'Reilly angegriffen. Der wiederum hat das Bein von Adam Cole sehr, sehr hart bearbeitet, sodass der halt, mich nervt es immer, wenn Leute humpeln, dann ganz plötzlich schnelle Moves machen, wo du denkst, müsste das Bein da nicht wieder wehtun und dann wieder humpeln. Aber gut.
Richtig.
Das lasse ich den hier durchgehen, denn in dem Fall hat man es gebraucht. Den zweiten Fall gewinnt dann Adam Cole, natürlich, weil der dritte Fall war ein Steel Cage Match. Ich das erste Mal gesehen habe, dass die Steel-Wände so von der Seite so reingeschwenkt wurden.
Danke, dass du das sagst. Ich habe das gesehen und dachte, oh, das sieht ja geil aus.
Genau,
das muss neu sein, oder? Das habe ich noch nie so gesehen, aber ich habe auch nirgendwo eine besondere Erwähnung davon bisher gelesen oder gehört.
Wahrscheinlich ist das häufiger so, nur meist wechselt, also weißt du, es sind in der Zeit einfach die Backstage-Berichte oder die Vorberichte und wenn du dann wieder zum Ring kommst, steht das Ding da. Und sonst sehen wir in letzter Zeit auch eher diese Steel Cages, die dann am Stück runtergefahren werden.
Richtig, genau. Das war ja auch nochmal wichtig, dass das so langsam unsichtbar ist, denn O'Reilly wurde ja noch medizinisch betreut mit der Frage, ob er überhaupt weitermachen konnte, aber natürlich konnte er weitermachen, um dann am Ende schließlich auch das ganze Ding für sich zu entscheiden und Adam Cole mit einem Submission-Griff im Heel-Hook denn zum Tappen zu bringen.
Was halt besonders war, weil eine Hand von ihm per Handschelle noch ans Ringseil gefesselt wurde, das muss man dazu sagen.
Also richtig.
Mit einem Arm hatte Adam Cole besiegt, was die Fans auch dazu brachte, dass sie Bullshit gerufen haben.
Ja, richtig. Also das ganze Match, das war, glaube ich, eine gute Show. Ob das jetzt alles so sinnvoll ist, also gerade bei diesem Match darf man sich das wirklich nochmal ganz besonders fragen. Ich finde, es hatte so ein paar schöne Momente, weil ja auch die Story war, dass sie sich so gut kennen und so die gemeinsame Zeit. Und ich meine, noch eine Szene so vor Augen zu haben, dass Adam Cole sich so eine Kette ums Handgelenk wickelt. Man sieht ihn so schön, er ist so richtig, hat jetzt Bock da drauf, da mit der Kette zuzuschlagen. Geht in den Ring und auf einmal steht O'Reilly auch da mit der Kette ums Handgelenk und dann prügeln sie sich halt eben mit diesen Ketten um die Fäuste. Das fand ich ganz gut, dass beide zur gleichen Zeit auf die gleiche Idee kamen. Das war so ein kleines i-Tüpfelchen auf so eine lange Geschichte. Ansonsten wollte man, glaube ich, Adam Cole ja irgendwie mit einem würdig langen, intensiven Match aus wahrscheinlich NXT verabschieden. Wir wissen es noch nicht ganz genau, wann und wie und wo er auftauchen wird. Aber der ist jetzt erstmal weg und sein Vertrag ist ja nun auch ausgelaufen, wie es heißt.
Genau, und also die letzte Nachricht, die ich zu dem Thema gelesen habe, ist, dass es definitiv das letzte Match für ihn bei NXT war. Die Frage ist halt nur, geht er zu SmackDown, geht er zu Raw oder geht er zu AEW?
Richtig, da ist auch noch nichts bekannt. Die Spekulationen sind groß. Seine Lebensgefährtin Dr. Britt Baker, DMD,
die ist übrigens Zahnärztin.
Ach, echt? Wusste ich noch gar nicht.
Ja, das ist spannend. Das wird mir nicht oft genug erwähnt.
Genau, die ist ja bei All Elite und deswegen sind die Spekulationen groß, dass er da auch auftaucht. Und wir hatten es ja auch schon vorhin ein bisschen in den News-Bereich. Die AEW kündigte ja auch ein paar größere Verpflichtungen an. Also da wird Adam Cole natürlich auch genannt. Wir schauen mal. Es gibt da auch im Bereich der Gerüchte, geht es ja auch um seinen Twitch-Kanal. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Genau, denn er will ja seinen Twitch-Kanal weiter betreiben und das wäre im Main-Roster unter Vince McMahon so nicht möglich, weil da erinnern wir uns schon an verschiedene Überwerfungen mit Selina Vega zum Beispiel, sodass eben die verschiedenen persönlichen Twitch-Kanäle der Wrestler geschlossen werden müssen. Und nur weil Adam Cole sagt, mein Twitch-Kanal gibt's weiter, schließt man die WWE anscheinend hier weiterhin aus.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Grund sein würde, dass man den Vertrag nicht verlängert. Da findet man bestimmt eine Sonderregelung, bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja.
Genau. Und also was ich halt ganz lustig finde, ich glaube, Kenny Omega hat schon jetzt ein Bild von ihm gepostet, wie er K.O. im Ring liegt. Gleichzeitig hat Adam Cole selbst, ein Bild von einer seiner Fanpages repostet, wo er mit Nakamura im Ring stand und Nakamura ist bei SmackDown. Es kann halt alles, ich glaube, aktuell weiß es halt wirklich noch keiner und die spielen halt einfach ein bisschen, weil AEW, ganz ehrlich, was haben die zu verlieren? Wenn er nicht kommt, haben sie ja nie was gesagt, sondern ist nur ein bisschen angedeutet und wenn er kommt, sind sie auf der anderen Seite Sieger.
Ja, richtig.
Und wieder eine schöne Überraschung in der Wrestling-Welt. Ne? Also immer, ich ziehe mich da vielleicht auch so ein bisschen hoch, dass es immer hieß, oh, CM Punk, und wir haben überhaupt keine Überraschung mehr im Wrestling-Business. Und es ist alles so vorhersehbar. Und hier haben wir wieder einen Punkt, wo ich sage, ey, der könnte jetzt, wenn ihr das hört, dann ist die Dynamite-Ausgabe von Mittwochnacht gelaufen. Vielleicht war er da. Könnte sein, wissen wir nicht. Lassen wir uns überraschen. Das finde ich gut so.
Genau. Genau. Wir sehen noch ganz kurz Ilja Dragunov backstage, der ein ganz kurzes Interview gibt und der sagt jetzt, dass er der Zar wäre nach dem Ringgeneral. Genau, dann kommen wir zum Main Event, den haben wir schon besprochen. Samoa Joe gewinnt gegen Karrion Kross, was mich sehr, sehr gewundert. Also einerseits gab es beim Einzug We Want Scarlett Rufe, was ich ganz witzig fand. Und was ich krass fand, wir hatten ja gesagt, Joe gewinnt das und er gewinnt es nach dem Muscle Buster. Jo. Ich dachte eigentlich, der wäre weg.
Richtig, ganz genau. Das fand ich auch sehr überraschend, dass das so passiert ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, du warst mit dem Match sehr zufrieden. Ich habe mir aber allerdings auch so ein bisschen Sorgen um Joe gemacht, weil so gut es und schön es auch war, wieder ihn im Ring zu sehen, so richtig fit sah der eigentlich auch nicht aus, oder?
Nee, das stimmt allerdings. Ich meine, Joe war ja nie der so athletisch Aussehende, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er, es ist so doof, wenn ich sowas sage, aber der hat halt ein paar Kilo, glaube ich, echt zu viel auf den Rippen.
Ja, und irgendwie so auch so genau da, ich musste auch so ein bisschen innerlich schmunzeln und habe mich schon gefragt, hat er jetzt zu viel oder zu wenig, weil er musste ab und zu so ein bisschen an seiner Hose rumnesteln und die hatte ich das Gefühl, musste erst die Hose wieder hochziehen, bevor er einen Move macht. Also da saß noch nicht alles so im Ring, aber das kann ja noch werden. Vielleicht war er ein bisschen zu aufgeregt, vielleicht war das Adrenalin ein bisschen zu viel, vielleicht war so das körperliche Training doch nicht so vergleichbar mit so einer In-Ring-Performance, aber das kann ja noch alles werden.
Ja, also der gehört halt auch, der ist halt auch sehr, sehr klug im Ring, der kann das alles verkaufen und das ist ja jetzt wirklich nur so ein bisschen Cherry-Picking der Schwächen sozusagen. Es war ja wirklich ein gutes, sehr, sehr starkes Match. Klar haben wir schon bessere Joe-Matches gesehen. Dafür sind sich die beiden auch von der Art her, glaube ich, zu ähnlich, um dann wirklich gutes Match zu machen. Und wie gesagt, der Muscle Buster, wir haben gesehen, der hat schon Leuten fast das Leben beendet.
Ja.
Das ist leider nicht mal nur ein Spruch, das ist die Tatsache. Ich dachte, der wäre eigentlich verboten, dass er ihn jetzt noch mal wieder ausgepackt hat. Sollte, glaube ich, auch zeigen, dass man für Karrion Kross den brutalsten Move nutzen muss, den man finden kann. Und das ist dann eben dieser Muscle Buster. Deswegen ist das okay. Aber hatte mich gewundert, dass man den noch darf.
Richtig.
Genau. Und ich würde sagen, die NXT-Ausgabe von gestern, also die gehe ich jetzt noch schneller durch. Es gab eine kurze Feier vom Million Dollar Man und Cameron Grimes. Cameron Grimes, dem Million Dollar Man seinen Titel zurückgegeben hat, dann später zu einem Abschied. Und dann sagt der Million Dollar Man, nein, das hier ist dein Titel, den hast du gewonnen. Gib ihn den. Und Cameron Grimes wackelt so ein bisschen und stellt fest, der klingt so komisch. Und dann steht da hinten groß drauf, dass es halt einfach ein Replika ist. Und dann fährt der Million Dollar Man lachend weg. Was ich die ganze Zeit sagen wollte, wo ich nicht drauf gekommen bin, ich glaube, der Million Dollar Man ist der am meisten gewürde gealterte Ex-Wrestler, den es gibt.
Oh ja,
doch. Der sieht so total glücklich, so zufrieden, so gesund aus. Der macht nicht mehr jeden Scheiß mit. Der hat seinen Spaß. Und wenn er keinen Bock hat, ist er halt einfach mal weg. Ich glaube, es gibt wenige, die so gut da rausgekommen sind wie er. Das finde ich auch ziemlich super.
Das stimmt. Und ich finde seine Rolle auch gut. Und genau das ist das, was wir hier, glaube ich, auch schon so ein bisschen immer wieder gesagt haben, was auch viel woanders gesagt wird oder gedacht wird, dass halt eben die Altstars dazu da sind, die jungen Talente overzubringen. Und das, also mit dieser ganzen Storyline, finde ich hier Ted DiBiase hervorragend eingesetzt.
Ja, richtig, richtig. So, dann gab es ein Match Rich Holland gegen Timothy Thatcher, das Rich Holland gewonnen hat. Storyline-technisch hat er Timothy Thatcher so fertig gemacht, dass er jetzt erstmal auf unbekannte Zeit ausscheidet. Katie Catanzaro und Caden Carter gewinnen gegen Gigi Dolin und JC Jane. Gott, wie das klingt. in einem Women's Tag Team Match. Kaylee Ray gewinnt gegen Valentina Feroz. Das ist aber alles eigentlich gar nicht so spannend. Ich springe jetzt mal weiter. Dann gab es diesen großen Brawl, von dem ich gesprochen habe, wo Samoa Joe halt gesagt hat, okay, Leute, ganz offensichtlich gibt es hier niemanden, der was zu melden hat, aber wenn einer Bock hat, mich herauszufinden, dann soll er jetzt rauskommen. Dann kommt halt erst Pete Dunne, dann LA Knight, den Kyle O'Reilly immer schön La Knight genannt hat, was ich sehr, sehr gut fand. Das war aber halt auch alles nur so ein bisschen vorgeplätschelt. Da wird es dann halt zu großen Matches kommen. Es gab das NXT Breakout Tournament zwischen Carmelo Hayes und Odyssey Jones, dass Carmelo Hayes gewinnen konnte. Er hat damit jetzt eine Titelchance auf einen Titel seiner Wahl. Er wollte sich noch nicht entscheiden, welchen, weil das kommt noch. So, das muss er erst entscheiden. Ich fand's schade. Ich finde Odyssey Jones ziemlich cool. Und ich fand halt das Finish, da hat Carmelo Hayes Odyssey Jones so rübergedreht in ein Jackknife-Hold. Das passt halt von den Körperproportionen nicht, dass so ein Kleiner den Großen so rüberrollt. Das macht keinen Sinn. es gab noch ein Match zwischen Quion Quinn, der damals, der schon bekannt war als Daniel Vido. Habe ich beides noch nicht gehört, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch nicht.
Boa, der mit dieser gruseligen Mei Ying zum Ring kam, wo, was ich sehr, sehr lustig finde, der, oh Gott, ich hasse es, wenn mir Namen nicht einfallen, die drei Kommentatoren. Der Brite davon.
Ach, der, ich weiß genau, wen du meinst.
Ja, wieso fällt mir der Name nicht ein? Warte mal, der muss da oben stehen. Ich hasse es, ich liebe den Kerl, der ist so super, aber der Name fällt mir nicht ein. Das NXT.
Also Gott, hier, meine Damen und Herren, stellen Sie sich bitte in Ihren Gedanken die Jeopardy-Melodie vor.
Warte mal, ich finde das jetzt ganz, ganz schnell raus.
Genau, wir sind bei Wrestling Stars 500. Der britische Kommentator bei NXT.
Von NXT. Und ehemaliges Nexus-Mitglied.
Genau.
Der hat auch, oh, bitte, bitte, gut, das läuft. Und der Mann heißt, weißt du, wie ich das jetzt nachgucke am schnellsten? Ich gehe in mein WWE Supercard Game, weil ich weiß, dass Wade Barrett meine beste männliche Karte, meine zweitbeste männliche Karte aktuell. Wade Barrett hat irgendwann gesagt, okay, Leute, mal ganz ehrlich, sollte Mayhem hierher kommen, seht ihr mich nie wieder. Glaubt nicht, dass ich euch verteidige. Das fand ich sehr, sehr schön. Es gab noch ein bisschen Promo zur Diamond Mine und Roderick Strong. Und dann noch das 6-Mann-Tag-Team-Match zwischen der Legado del Fantasma gegen Hit Row. Genau, das mit einem Einroller beendet wurde, was mich immer ein bisschen nervt. B-Fab hat Escobar angegriffen, der Referee war abgelenkt. Eine unbekannte Frau, die Elektra Lopez genannt wurde, kam zum Ring und schaltete B-Fab dann aber mit einer Waffe aus. Und so sind jetzt alle zu viert und das geht noch ein bisschen weiter. Vom Prinzip finde ich das aber eigentlich eine ganz gute Kombination, weil da sehr viele, sehr unterschiedliche Wrestler drin sind, die halt wirklich was zeigen können. Und damit ist die Sendung auch schon durch. Und ja, Donnerstag ist Ilja Dragunov bei NXT UK.
Na, siehst du, ganz schön durch war ich auch nach dem Gucken des SummerSlams. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das war eine Show, über die, glaube ich, auch gut zu reden ist.
Die war vor allen Dingen lang. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin bestimmt zweimal währenddessen eingenickt kurz, weil es mir hier und da einfach zu lang war. Nicht, weil es schlecht war, sondern einfach zu viel.
Richtig, also ich habe hier so urlaubsbedingt, habe ich mir das einfach gegönnt, immer mal hier ein Match, da ein Match. Das heißt, ich habe das, glaube ich, über so einen ganzen Tag verteilt immer mal wieder kurz reingeguckt. Dementsprechend hatte ich nicht so dieses enorme Längegefühl. Und manche Matches habe ich auch so ein bisschen Second Screen-mäßig geguckt, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, es verging dann teilweise schon einigermaßen. Aber Second Screen ist schon mal auch immer ein ganz gutes Stichwort, dass ich mit bei manchen Stories nicht so richtig andocken konnte. Da können wir ja gleich mal gucken, wo das vielleicht der Fall war.
Genau. Ich würde sagen, wir starten mit, also wir machen das wieder so, wir gehen kurz auf die Matches ein. Wenn uns mehr einfällt, reden wir länger drüber, wenn nicht, dann nicht. Ich denke, mit dem Kickoff-Match zwischen Big E und Baron Corbin müssen wir nicht besonders lange reden.
Außer dass Baron Corbin, seinen Koffer zurück. Genau, Big E hat seinen Koffer zurück und Baron Corbin finde ich einfach genial. Also diese Storyline, gerade dieses feiere ich total. Das
unterhält mich. Ich habe jetzt auch einen kleinen Spoiler gelesen, wie es mit ihm jetzt weitergeht. Denn sie waren ja in Las Vegas und auf seinem Twitter-Kanal kann man ihn verfolgen, wie er jetzt plötzlich Glück hat.
Ja.
Und sprich, er zum Lucky Corbin wird, was wir ja schon vor ewiger Zeit irgendwann mal festgestellt haben. Sprich, die machen da noch eine Menge draus und das finde ich super. Und ich freue mich, dass Baron Corbin mal ein bisschen Charakter zeigen kann und nicht immer irgendwie dieser Ich weiß gar nicht mehr, was vorher so dieser egale Typ war. Vorher war er immer relativ egal und jetzt scheint er wenigstens irgendwas zu kriegen, wo er seinem offensichtlich vorhandenen Comedy-Talent auch das so ein bisschen ausleben kann.
Das stimmt. Also am Anfang fand ich diese King of the Ring-Geschichte auch noch ganz unterhaltsam, aber das wurde dann auch irgendwann zu doll ausgeschlachtet. Aber so diese Rolle aktuell finde ich großartig. Also gerne weiter so und ich bin gespannt, wo der Lucky Corbin irgendwann enden wird.
Richtig. Und damit kommen wir auch in die Main-Show. Ich würde jetzt mal alles, was an Vorgeplänkel ist und alles drumherum weglassen. Ja. Auch wer da alles als Prominente war. Die Hälfte kannte ich eh nicht, so prominent waren die. Und wir kommen zum ersten Match. Die RK-Bro. Nee, erstmal wollte ich was sagen. Der Weg vom Entrance zum Ring war dieses Mal so eine komische Kurve. Mhm. Das fand ich ganz merkwürdig.
Ja. Also
irgendwie fand ich es merkwürdig. Das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Und ich war so froh, dass der Undertaker nicht mehr da war. Weil
oh, ja.
Der würde ja jetzt noch zum Ring laufen.
Richtig.
Genau. Auftakt Tag Team Match RK-Bro gegen AJ Styles und Omos. Und das, finde ich, war ein richtig, richtig schönes Match. Das hat mir gut gefallen. Ich finde 3 der 4 im Ring richtig gut. Ich glaube, Omos hat richtig Potenzial. Das kann noch richtig weitergehen. Und RK-Bro gewinnen es und sind jetzt Champions.
Jo, das finde ich gut, weil RK-Bro finde ich auch total spannend. Ist eigentlich so eine typische, coole, nette, nicht außergewöhnlich, aber sehr, sehr schöne Tag-Team-Idee von zwei ungleichen Partnern, die sich finden. Richtig. Also ich fand, das war auch ein gutes Match. Völlig in Ordnung. Mir hat da so ein bisschen dieser Pay-Per-View-Charakter so ein bisschen gefehlt und vielleicht auch so, was ich von der Vor-Storyline so mitbekommen habe. Ich hatte ja immer das Gefühl, dass Riddle um die große Anerkennung von Randy Orton wirbt. Dass er versucht, sich hier irgendwie als würdig zu präsentieren, mit Orton in einem Tag-Team zu sein. Am Ende holt Orton aber doch den Pin. Also wäre das nicht eigentlich richtig cool gewesen, wenn Riddle am Ende den Sieg einfahren hätte können, um sich zu beweisen. Also da ist mir so ein bisschen Storyline zu wenig drin gewesen.
Ja, das haben sie eigentlich ja in dem Smackdown vorher gemacht. Und eigentlich hast du recht, eigentlich wäre es klüger gewesen, sozusagen hier erst den finalen Schluss des Bundes zu feiern, sozusagen. Aber gut, das ist
man kann nicht alles
haben. In dem Fall ist es mal meckern auf hohem Niveau, weil ich die beiden unfassbar unterhaltsam finde. Ich finde Randy Orton, der lacht, so irritierend, aber irgendwie sympathisch.
Ja. Richtig, das trifft auch eigentlich alles auf Alexa Bliss zu. Unterhaltend, man guckt sie gerne an, ist aber auch alles ein bisschen irritierend. Und für Eva Marie mag das alles noch viel mehr zutreffen, aber nur, dass ich sie eigentlich auch nicht so gerne im Ring sehen würde. Und die beiden hatten nämlich das zweite Match des Abends. War ja eigentlich fast ein Triple Threat Match, wenn man diese Puppe da mit einbezieht, die ja auch ein paar Moves einstecken musste. Also ich weiß nicht, Dennis, ich brauche das nicht. Mir hat das
ich
nicht gefallen.
Ich finde das alles scheiße.
Ja, total.
Sie haben es geschafft. Den letzten großen Auftritt hatte Alexa Bliss in dieser Twisted Bliss-Geschichte eigentlich mit Bray Wyatt, als sie da auf dem Ringpfosten saß und ihn angespuckt hat, sozusagen. Die ganze Geschichte mit Lilly drumherum finde ich einfach kacke. Ich finde es kein Stück gruselig. Ich finde es nicht witzig. Es ist nur noch echt sehr, sehr, sehr mittelmäßig unterhaltsam. Die Matches sind nicht gut. Eva Marie ist halt auch wirklich kein glücklicher Gegner, weil die halt über all die Jahre offensichtlich wenig gelernt hat im Ring. Und die einzige, die mir da wirklich gefällt, ist Doudrop.
Ja.
Weil die offensichtlich ihren Spaß hat und die dadurch in den Main-Roster gekommen ist. Und das ist das einzig Gute. Und in der Raw-Ausgabe danach hat sie ja auch noch mal festgestellt, dass ihr der Name eigentlich gefällt. Sie ist nicht mehr Piper Niven, sie ist jetzt Doudrop. Immerhin, dann nimmt sie den Namen mit. Und ja.
Gut, aber sie hat sich jetzt ja auch von Eva Marie gesplittet nach dem Match, ne? Das wurde da ja gezeigt. Und wird das auch durchgezogen?
Ja. Das haben sie relativ klar gemacht. Also sie hat ja nach der Entscheidung hat sie ja die Verliererin des Matches gerufen durchs Mikrofon, so wie Eva Marie es sonst immer gemacht hat. Und dann wurde noch ein bisschen aufeinander eingeprügelt. Ich finde die ganze Storyline von den dreien doof. Der einzig positive Grund ist halt, wie gesagt, dass Piper Niven in der WWE im Main-Roster jetzt angekommen ist.
Ja.
Genau, es gab ein Backstage-Interview mit Mario Lopez, keine Ahnung, wer das ist, aber ich fand lustig, dass er so lange WWF, dass er schon seit WWF-Zeiten Fan der WWE ist. Da wird Vince McMahon schon eine Kugel mit seinem Namen graviert haben, weil das ist ja das größte tödliche Fehler, den man machen kann. Wir sehen das als nächstes, das Match zwischen Damian Priest und Sheamus, was ich wahnsinnig gut fand. Ich mag Damian Priest wahnsinnig gern. Sheamus ist sowieso über alle Zweifel erhaben. Die haben sich auch besorgt. Ich glaube, wenn die Zeit und die Gelegenheit gehabt hätten, hätten die sich auch so ein Walter-Match liefern können, weil ich glaube, die haben auch beide Bock auf sowas. Oh, allein die Vorstellung, Sheamus gegen Walter. Mein lieber Schwan.
Richtig.
Aber ja, aber auch hier war es gut. Damian Priest gewinnt das Match, ist jetzt US Champion und ich freue mich drüber. Ich finde es super.
Genau, auch dass sie sich nicht geschont haben, auch diese Story, dass Priest irgendwann die Maske abgerissen hat und dann nur noch irgendwelche Aktionen gegen Kopf und Nase gezeigt hat. Also das fand ich alles eigentlich an sich soweit. War ein stimmiges Match.
Genau. Wir sehen kurz einen Werbetrailer zu unserem Werbepartner WE2K22, das auf den März 2022 verschoben wurde. Das wurde vorher schon gemutmaßt, jetzt ist es offiziell. Die brauchen noch ein bisschen, aber wenn das Spiel am Ende gut ist, freue ich mich, auch wenn ich jetzt jetzt schon tatsächlich wirklich Bock drauf habe. Mhm. Aber mein Gott, ich freue mich immer, wenn ein Spiel später rauskommt und es dann gut ist. Schlimm ist es halt, wenn es später rauskommt und dann scheiße ist und aus dem PlayStation Store fliegt, aber hey, wer redet noch von Cyberpunk?
Richtig, zumindest sieht die Optik jetzt auch wieder nach 2022 aus und nicht nach PlayStation 2.
Hm, ja, das ist tatsächlich so. Und man hat jetzt Bilder von Menschen mit Haaren gesehen. Ich sehe hier gerade ein Bild von Kane.
Ich wollte es gerade sagen, ja, genau. Jetzt haben sie auch endlich die Menschen mit Haaren reingebracht, ja.
Das wäre so ein bisschen meine Sorge und das sieht anständig aus.
Richtig.
Also da kann man wenig meckern. Genau, wir kommen zum Match von den Usos gegen die Mysterios, um das einfach mal so kurz zusammenzufassen. Mhm. Es gab halt vorher noch ein paar tiefe Gespräche zwischen den Mysterios, aber am Ende verlieren sie gegen die Usos nach dem Usos-Splash. Ja, völlig richtig. Also
ja.
Ich wüsste nicht, wie das hätte anders laufen sollen.
Nee. Es hätte vielleicht anders laufen sollen, dass vielleicht endlich mal andere Gegner da sind. Das Match war in Ordnung. Sind, glaube ich, auch hier haben wir vier Leute, wovon drei Vollprofis sind. Und diesen Vollprofis kannst du auch immer noch einen Sack Reis hinlegen und mit denen holen sie ein gutes Match. Dominik war auch dabei. Das war, wie gesagt, alles fand ich unterhaltsam und nett und gut. Ende war in Ordnung, aber warum muss man dieses Match jetzt schon wieder bei einem Pay-Per-View bringen?
Ich hoffe halt, dass sie jetzt Ruhe geben, dass die Usos, weißt du, also die Tag Team Division ist tatsächlich gerade bei SmackDown nicht so verkehrt. Die könnten tatsächlich auch gegen richtige Teams antreten.
Ja, richtig. Und auch eine Sache, die mir da auch noch mal aufgefallen ist, weil ich vielleicht gerade auch ein bisschen in so einer kleinen Denkweise drin bin, dass ja Dominik auch wieder diese drei Amigos gezeigt hat, eben diese Move-Abfolge, die ja von Eddie Guerrero so berühmt gemacht wurde. Und wie lange ist jetzt Eddie Guerrero schon tot? 15 Jahre? Also wir haben hier ein neues Talent und was macht man? Also versucht man immer noch irgendwie, versucht man ihn im Schatten eines Eddie Guerreros darzustellen oder versucht man ihn?
Naja, er ist sein Onkel.
Ja,
und deswegen ist das ein.
Ja, aber
ich verstehe schon, was du meinst. In dem Fall kann ich es aber ein bisschen nachvollziehen,
ja.
Weil das Ding ist ja auch, du siehst ja, wie die Reaktion der Fans ist, wenn er damit, also egal wer damit, selbst wenn ich das, sehe sehr, sehr merkwürdig aus, wenn ich das probieren würde, aber selbst wenn ich das probieren würde, würden die Leute trotzdem, sie würden wahrscheinlich rufen, verpiss dich aus dem Ring, was willst du da? Aber wäre ich richtig da, dann würden sie trotzdem Eddie rufen. Und deswegen, das kann ich schon verstehen. Ich glaube trotzdem, dass es Dominik nicht geschadet hätte, einfach zu NXT zu gehen.
Genau.
Und da ein bisschen zu lernen.
Richtig, da ein bisschen was zu lernen und ach, weißt du, man kann ja auch nicht immer nur irgendwie mit den Moves und den Signature-Moves und so der ganzen Allstars sich rühmen, sondern irgendwann braucht man ja vielleicht auch mal einen eigenen Charakter. Aber okay, natürlich hast du recht, da gibt es hier diese Verbindung
Dahingehend will ich das mal der WWE dieses Mal durchgehen lassen.
Okay. Genau, wir kommen, es gibt noch ein kurzes Interview, das erwähne ich nur deswegen, weil nämlich Tiffany Haddish da ist, wer kennt sie nicht? Ja, genau, die Tiffany Haddish ist da und sie begrüßt den National Champion Damian Priest. Also sie haben ihre Gastkommentatoren da wirklich gut gebrieft. Der ist eigentlich nur froh und ist froh, seinen ersten Titel im Main-Roster zu holen. Dann ist es Zeit für den One True King of WE. Shinsuke Nakamura kommt an der Seite von Rick Books in den Ring. Pat McAfee freut sich genauso und dann gibt es eigentlich kein Match, sondern dann geht es zum nächsten Match. Also sprich, das war eigentlich nur die Musikeinlage für die Fans, weil dann geht es nämlich zum nächsten Match. Bianca Belair verteidigt ihren Titel gegen Sasha Banks und das stimmt aber nicht. Wir hatten ja vorher schon die Gerüchte gehört und es ist wahr, Sasha Banks ist nicht fit. Das wusste man offensichtlich auch schon ein bisschen länger. Man hat aber damit gespielt so ein bisschen. Bianca steht im Ring. Es wird bekannt gegeben, dass sie nicht gegen Sasha antreten kann, sondern gegen the most beautiful women in all of WE, Carmella. Und dann sagt Bel Air am Mikrofon noch ein paar Sachen in Richtung Sasha Banks, dass sie fein ist, aber mein Gott, dann tritt sie halt an gegen Carmella. Aber in dem Moment kommt die Musik von Becky Lynch und es ist halt ein unfassbar geiler Pop. Das muss man sagen. Es ist nicht ganz CM Punk-Niveau, aber es ist verdammt gut.
Richtig. Da war ich total drin. Also alles, was davor ist, wieder unheimlich, finde ich, peinlich und lächerlich. Erstens kommt der oder die Titelträgerin eigentlich immer als zweites heraus. Hier aber irgendwie als erstes. Nur damit man anschließend sagen kann, ja schön, dass du hier bist. Wir haben jetzt auch dieses Video-Package gerade eingespielt mit der Fehde zwischen dir und Sascha. Und jetzt fällt uns gerade ein, nachdem wir dich hier haben komischerweise als erstes reingeholt, komischerweise haben wir das Videopaket eingespielt und dann fällt uns auf, ach ja, Sascha ist gar nicht da. Das ist ja komisch.
Sie hat gerade den gelben Schein abgegeben.
Richtig, genau, gerade jetzt. Also das hat mich erstmal aufgeregt. Dann kam Musik Becky. Ich fand's geil. Ich fand's mega cool. Also das gab einen Pop, die Stimmung war gut, die Überraschung war gut, alles perfekt. Gut, Match der beiden, mega geil. Ich war gehypt drauf. Aber was ist dann passiert?
Dann kommen wir zum nächsten Ding, was nicht so richtig geil war. Weil also erstmal schnappt sich Becky Carmella und macht sie einfach weg. Also da ist halt nicht viel übergeblieben von Carmella. Erstmal wahnsinnig gut auch einen ehemaligen Champion so blank zu stellen und lächerlich zu machen. Schnappt sich das Mikrofon und redet ein bisschen und sagt, ja, hier, ich habe hier mal ein bisschen aufgepasst und hier hast du Bock oder habt ihr Bock, dass The Man und die EST gemeinsam die Halle abreißen und natürlich akzeptiert Bianca Belair, die wirklich gerührt zu sein schien, dass Becky wieder da ist, die wahnsinnig glücklich war. Und dann kommt es zum Match und es dauert 26 Sekunden und Becky Lynch ist neuer Champion.
Und richtig.
Ja. Was war das? Ich kann das ganz schwer beschreiben. Es tut mir irrsinnig leid für Bianca Belair. Ich hoffe, es wird eine lange Fehde zwischen den beiden, aus der Bianca auch Stärke mitnimmt. Es ist wohl jetzt auch so, dass dass Becky Lynch wirklich als Heel da ist. Also sprich, die möchte halt auch unangenehm sein und deswegen passt das dahin. Aber gleichzeitig ist es so, oh Leute, ihr habt Bianca so lange aufgebaut. Das war so kompliziert, die da hinzubringen irgendwie für euch. Und jetzt habt ihr sie da und ihr vernichtet sie in 26 Sekunden SummerSlam.
Richtig.
Das kann doch nicht richtig sein.
Das war total unwürdig. Also jetzt auch hier, wir sind wieder voll im Bereich der Spekulation. Warum gab es kein richtig vernünftig gut langes Match? Zeit hätten wir gehabt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was du vorher beschrieben hast, dieses Shinsuke Nakamura-Segment, dass das zum Beispiel ein bisschen aus der Not herausgeboren wurde, weil man ja irgendwie ein bisschen Matchzeit frei hatte. Weil das Match, was ursprünglich geplant war, ging ja bestimmt so seine 8, 9 bis 10 Minuten. Die hat man ja nun frei. Heißt also, entweder ist Becky Lynch noch nicht so antrittsbereit nach ihrer Babypause, so ein Kind kriegen, das ist ja auch ein richtig intensiver Eingriff in ein
weiblichen Körper. Das heißt, vielleicht ist sie noch nicht fit genug oder vielleicht wollte man es auch so als Squash-Match dastehen lassen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier irgendwie, was der Plan dahinter ist. Wird dadurch eine krasse Storyline aufgebaut, die jetzt bei SmackDown ausgetragen wird? Meinetwegen. Aber dieses reine Vernichten eines, naja, auch immerhin zwar Titelträger, Champion, aber immerhin noch jungen, aufstrebenden Stars, das fand ich so richtig kacke.
Das war's auch. Also ich habe halt auch versucht, ein bisschen was herauszufinden. Ich habe zwei Theorien gelesen. Die eine ist halt, dass Becky einfach noch nicht fit genug ist oder dass man es ihr zumindest noch nicht zutraut. Da habe ich meine Zweifel. Weil ich glaube, wenn man sagt, man traut dir kein Match zu, dann setzt man sie auch nicht für 26 Sekunden rein. Weil was hast du davon, wenn du herausfindest, okay, sie ist nicht nur nicht fit genug für ein Match, sie hat sich auch verletzt. Sie ist erstmal wieder 6 Monate raus.
Ja, richtig.
Also das wäre halt viel zu gefährlich eigentlich. Die andere Sache, die ich gelesen habe, ist, dass das eine reine Entscheidung von Vince war. Vince hat auch die Idee mit Carmella vorneweg gehabt, um halt den Peak zwischen Enttäuschung vorher und Freude nachher möglichst groß zu gestalten, damit die Fans halt komplett durchdrehen. Muss man ihm lassen, es ist halt Carmella gegenüber absolut asozial, aber bisschen, es hat halt absolut funktioniert. Also, ne?
Ja.
Und die Kürze des Matches sollte halt einfach auch nur zeigen, wie beeindruckend sie zurück ist und wie fit, also, ne, aber das verstehe ich nicht. Also da habe ich auch keine Logik hinter verstanden, so richtig.
Mm-mm.
Ich fand's schade. Ich habe mich, also erstmal vorneweg, ich habe mich wahnsinnig gefreut, Becky wiederzusehen, das Publikum zu hören, aber die Art und Weise hat mir gar nicht gefallen.
Richtig. Und am Ende muss man ja auch nochmal positiv hervorheben, wie sehr einem diese ganze Geschichte doch, also wie sehr mich diese ganze Geschichte doch auch emotionalisiert hat. Ne? Also, wenn die WWE das noch schafft, dann läuft irgendwas gut. Aber ich würde mich natürlich mehr positiv freuen, als irgendwie über sowas ärgern.
Dann wirst du dich vielleicht auf Extreme Rules freuen, das angekündigt wird für den 26. September. Übrigens in einem Video, in dem Finn Balor zu sehen ist. Ich hoffe, die machen endlich was aus dem Mann.
Sonst, ja.
Egal. Genau. Sonst ist der nächste, wollte ich sagen. 6. Match, Singles Match. Wir und Shanky sind vom Ring verbannt. Dann wisst ihr, es ist der Modern Day Maharaja, der gegen Drew McIntyre antritt und gegen diesen selbstverständlich verliert. Also alles andere wäre an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und ich glaube, das reicht auch, oder?
Also ich finde es fast noch ein bisschen lächerlicher, denn noch am Ende mit einem Wrestling-Kampf oder nach einem Wrestling-Kampf mit einem Schwert fuchtelnd durch den Ring zu laufen.
Das hatte ich ganz vergessen. Das habe ich versucht zu vergessen.
Nee, okay, sorry. Denn ja, also nee. Lass uns weitergehen. Zu der nächsten positiven Ankündigung und zum nächsten Highlight, Crown Jewel in Saudi-Arabien.
Ja, Crown Jewel. Das ist doch der Event, wo immer möglichst große Stars gebraucht werden, oder?
Richtig.
Genau, wir kommen erstmal zum Raw Women's Championship Triple Threat Match zwischen Rhea Ripley, der Titelverteidigerin Nikki A.S.H. und Charlotte Flair. Dass Charlotte Flair nach Submission an Nikki A.S.H. gewinnt im Figure 8 Leglock. Ja. Ich fand aber, es war ein gutes Match. Das muss man jetzt mal vorneweg nehmen. Es fällt uns immer leicht zu sagen, dass Charlotte Flair viel zu viele Titel gewinnt. Und das ist auch so. Aber sie ist halt auch einfach die beste Dame im Ring. Das muss man einfach mal so festhalten. Es hätte nicht schon wieder sein müssen. Man hätte es irgendwie so wieseln können, dass Nikki den noch ein bisschen behält. Aber mein Gott, Nikki hat einen Titel gewonnen. Wer uns das vor einem halben Jahr gesagt hätte, den hätten wir mit kaltem Wasser übergossen und in die Stadt gejagt.
Richtig. Also ich muss sagen, mir hat das Match als Triple Threat Match auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen haben sich eben verschiedene Rollen abgebildet. Nikki und Rhea Ripley haben irgendwann so ein bisschen zusammengearbeitet. Ich fand auch, dass es gab, glaube ich, eine Aktion, wo Charlotte vom Ring gesprungen ist, wollte auf Rhea springen. Rhea hat gekontert, war dann aber auch so ausgenockt, dass Nikki dann eingesprungen ist und versucht hat, Charlotte zu pinnen. Also, dass da drei Leute im Ring waren, die aufeinander geachtet haben und die Aktion von anderen ausgenutzt haben, das hat man, glaube ich, schon, fand ich zumindest, ziemlich gut gesehen. Und daraus haben sie eine ziemlich gute Match-Story gebastelt.
Ja. Das stimmt.
Und was mir beim Entrance von Nikki A.S.H. auch aufgefallen ist,
Es ist ja wie so häufig, dass wir am Bildschirm sitzen und denken, boah, Superheldin, boah, Nikki, ey, Nikki Cross war so eine krasse Badass-Person, Sanity, hör mal, wir haben noch Sanity gesehen. Und dann kommt die da so irgendwie als Superheldin raus. Aber ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, die ganzen Kinder und die Mädels, wie großartig das war, wie die kleinen Damen in Nikki Ash gefeiert haben. Und da muss ich doch mal wieder sagen, ich muss hier aus meiner quasi männlichen Midlife-Crisis-Rolle vielleicht auch mal ein bisschen raus und auch einfach mal gucken, dass solche Charaktere auch einfach für andere Menschen mal gut sind. Und deswegen fand ich das schon fast wieder ein bisschen schade, dass sie den Titel verloren hat, weil anscheinend gibt es wirklich eine Zielgruppe da draußen, die irgendwie diese Nikki Ash wirklich cool findet, weil das ein wirklich irgendwie cooler Charakter ist, der sagt, irgendwie, wenn wir wollen, können wir alles schaffen.
Genau das. Das fand ich auch super und das ist mir auch aufgefallen. Auch wie viel Spaß Nikki dabei auch hat. Also ja. Dieses breite Grinsen, das sie beim Entrance hatte, das fand ich so, so schön und deswegen hatte ich so gehofft, dass sie den Titel verhält. Aber ja, egal. Es wird weitergehen und ich glaube, es wird auch mit ihr weitergehen. Da bin ich jetzt inzwischen relativ guter Dinge, weil sie auch an ganz vielen Ecken einfach Lob kassiert für diese Idee mit diesem Almost Superhuman und Superhero.
Superhero, so,
das ist genau. Richtig. Und da glaube ich schon, dass es weitergeht und ich glaube, da sieht auch Vince, dass es da Möglichkeiten gibt, damit noch Quatsch zu machen. Hoffen wir mal, dass es funktioniert.
Richtig. Ja, für ganz viele Menschen hat das nächste Match auch gut funktioniert. Edge ist gegen Seth Rollins angetreten und bevor du wahrscheinlich sagst, dass es für dich genauso gut funktioniert hat, möchte ich kurz einmal meine Perspektive des Matches beschreiben. Ich habe angefangen, es zu gucken. Die beiden haben sich irgendwie bearbeitet. Ich habe nebenher ein bisschen aufs Handy geguckt. Dann habe ich gesehen, dass Edge mit dem Kopf immer irgendwo gegengeschlagen wurde. Dann habe ich wieder ein bisschen aufs Handy geguckt. Dann wurde eine Rückblende, also so ein Replay eingespielt, wo nochmal gezeigt wurde, dass Edge mit dem Kopf irgendwo gegengeschlagen wurde. Dann habe ich wieder ein bisschen aufs Handy geguckt und im Grunde habe ich immer nur gesehen, wie irgendjemand mit irgendeinem Körperteil irgendwo gegengeschlagen wurde. Also anscheinend es kam dieses Match durch die Intensität und auch die Geschichte der beiden häufig gut an. Mir hat es aber rein gar nichts gegeben. Wie sahst du das?
Okay, krass. Nee, ich jetzt genau wie du es angekündigt hast. Ja. Ich fand's ziemlich. Also erstmal müssen wir über den Entrance sprechen. Ja. Das wurde am Freitag vorher ja schon angedeutet, dass Edge so ein bisschen in den Brute-Modus gewechselt ist und Seth mit. Also es sollte Blut sein, aber dafür war es ein bisschen schwarz, finde ich, aber halt mit irgendeiner sehr, sehr unangenehm aussehenden Flüssigkeit übergossen hat, während er nur auf dem Titantron zu sehen war. Jetzt zum Entrance ist er mit dieser Brille, die er auch bei der Brute getragen hat, zum Ring gegangen, aber auf halber Strecke ist er dann plötzlich stehen geblieben, hat den Kopf gesenkt und dann kam halt das You Think You Know Me und das Publikum ist durchgedreht und Edge war dann halt plötzlich wieder der Typ, der halt heute ist. Und ja, sie haben halt einfach eine wahnsinnig gute Geschichte erzählt. Nur so als Beispiel, Edge hat halt so alle seine Finisher mehr oder weniger ausgepackt, unter anderem aber auch den Glam Slam seiner Frau, was ich halt wahnsinnig gut fand, weil es wurde ja auch halt alles irgendwie mit einbezogen und er hat halt gesagt, das ist meine Familie, Wrestling ist mein Leben und meine Familie. Und deswegen fand ich das gut. Es war intensiv, es war hart. Ich fand super, mir hat's richtig Spaß gemacht und ich freue mich einfach daran, wie viel Spaß die beiden auch hatten, das zu machen, weil da bin ich mir relativ sicher. Ich war überrascht, dass es in der Submission geendet ist, aber das war mir dann am Ende fast egal. Wichtig war mir, dass Edge das Ding auch gewinnt, weil Seth hat's eigentlich nicht nötig und Edge muss einfach noch ein bisschen mehr Momentum aufbauen. Und das hat er dann gemacht.
Siehst du, genau, okay. Also da muss ich auch einfach sagen, ich hab ja so Anfang der 90er angefangen, Wrestling damals zu gucken, als kleiner 10, 11, 12-Jähriger. Und dann irgendwann habe ich wahrscheinlich genau zu dieser Zeit um Edge herum, um The Rock, um Steve Austin, haben wir irgendwie, keine Ahnung, Fernseher gewechselt, Programm gewechselt, irgendwie, meine Eltern waren nie so technikaffin, dass wir immer irgendwie cooles technisches Zeug hatten. Das heißt, irgendwann habe ich das auch nicht mehr empfangen können, weil ich habe Wrestling damals immer bei meiner Tante geguckt, die das alles hatte. Das ging dann irgendwann nicht mehr und ich habe irgendwie diese ganze Brute-Zeit und diese ganzen Moves und Finisher und die Geschichte habe ich alles damals nicht verfolgen können, bis ich wieder richtig eingestiegen bin.
so vor mittlerweile auch schon fast wieder 10 Jahren. Das heißt also, mir fehlt da einfach geschichtlich ein bisschen was, um wahrscheinlich diese Genialität des Matches anzuerkennen. Aber genauso wie du es beschreibst, habe ich es auch immer wieder gelesen. Und ich muss einfach, glaube ich, sagen, das ist wirklich ein gutes Match gewesen. Nur mir hat der Zugang gefehlt.
Da schwingt natürlich auch ganz viel Nostalgie mit. Und wenn man es halt nicht miterlebt hat, funktioniert Nostalgie halt nicht. Und wenn man halt gerade Edge, der mir immer sehr, sehr wichtig war in der Art, wie er ist, und der mich halt auch zu der Zeit, als der war ja der Ultimate Opportunist und sowas und der Rated R Superstar, da gab es dann halt auch echt Phasen, in denen man ihn richtig scheiße fand. Mhm. Aber auch das müssen Wrestler ja können. Das ist ja deren Job, dass man sie scheiße findet. Und das hat halt wahnsinnig gut funktioniert und deswegen war halt so dieser Marsch durch seine Karriere wahnsinnig gut und mit Seth hat er halt einen wahnsinnig guten Anspielpartner auch gehabt und deswegen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
Das stimmt. Apropos Scheiße finden, war das wohl auch der Wunsch von Xavier Woods, Miz und Morrison, dass man das nächste Segment so richtig scheiße findet?
Ja, wenn nicht, dann war es aus Versehen. Das einzig Gute daran war das Outfit von Xavier Woods, der ein New Day Rocks T-Shirt im NWO-Design hatte und der sich auch so frisiert hatte wie Razor Ramon oder Scott Hall.
Genau, genau. Also ich finde ja diese T-Shirt-Crossover-Ideen oder diese Hommage-Ideen finde ich ja großartig. Das T-Shirt ist mir auch gleich aufgefallen. Das war wirklich das Beste. Aber liebe Leute, wenn ein T-Shirt an einem Segment mit Xavier Woods, Miss und Morrison das Beste ist, dann könnt ihr euch, glaube ich, schon vorstellen, dass das nicht so dolle war. Hm.
Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Miss und Morrison haben den Dripstick 3000 angekündigt, um das Publikum nass zu spritzen, weil das sehr, sehr witzig war. Und dann kam halt Xavier Woods eben mit diesem Dripstick 3000 raus und hat die beiden nass gespritzt. Und das war's.
Oh, das war ja, das hört sich ja mega witzig an. Das möchte ich, glaube ich, gleich noch mal gucken.
Ja, genau. Dann kommt es zum Co-Main-Event, würde ich sagen. Bobby Lashley gegen Goldberg. Dass Lashley gewinnen konnte, soweit okay. Allerdings auf so eine ganz schräge Art, weil Goldberg sein Knie verletzt hat. Mhm. Und deswegen wurde das Match auch nach Referee-Stoppage beendet. Danach geht Lashley noch weiter auf das Knie los und schnappt sich dann, also dann kommt der Sohn von Goldberg mit in den Ring und springt Lashley halt auf den Hals, um ihn irgendwie davon abzuhalten, was diesen wiederum dazu führt, dass er den Hurtlock beim Sohn von Goldberg anwendet und boah, ich hatte gehofft, dass sie da irgendwas Spektakuläres draus machen, sie haben es nur scheiße gemacht und vor allen Dingen, was sie uns besorgt haben, ist ein Rematch in Saudi-Arabien.
Ja, da freuen wir uns auch alle drauf.
Das, genau. Ja, und deswegen gehen wir jetzt gleich mal weiter, weil ich finde, da sollten wir nicht so viele Wörter drüber verlieren. Und gehen zum Main-Event. Roman Reigns gegen John Cena. Und das fand ich sehr gut.
Ja.
Das war ein sehr, sehr langes Match. Das war ein sehr, sehr gutes Match. Cena, hatte man das Gefühl, hat sich irrsinnig gefreut, wieder im Ring stehen zu dürfen. Man sieht auch, dass er nicht mehr in WWE-Modus trainiert ist. Also er ist halt einfach So seine Arme. Ich habe irgendwann letztens durch Zufall noch mal das Video gesehen, wo The Rock sich sein Band, das Cena sonst um den Arm hat, nimmt und sich das anguckt und denkt, Junge, ist das eigentlich eher für den Kopf gedacht? Also, so schlimm sind die Arme nicht mehr. Sie sind halt immer noch nur noch so groß wie meine Oberschenkel. Also praktisch minimal. Aber das Match war sehr, sehr gut. Sie haben sehr, sehr viel gespielt. Cena hat halt das erste Mal im Endeffekt den psychologischen Chef im Ring gespielt, hat sich immer wieder lustig gemacht, hat immer wieder bis 3 gezählt für Roman Reigns als Zeichen. Ich brauche nur einmal dich bis 3 zu erwischen und dann ist es mein Titel. Und das war die Story des Matches. Am Ende gewinnt es aber Roman Reigns. Und man dachte, oh, naja, gut, ist das halt so, hätte man von ausgehen können. Aber dann ertönt plötzlich die Musik von Brock Lesnar. Und Brock Lesnar kommt alleine in den Ring, sieht das angezogen wie Dean Ambrose. Mhm. Und ich habe es beschrieben, er sieht aus wie ein Höhlenmensch, der sich einen Chai Latte bestellt, weil er halt so ein Hipster-Bart und so ein Zöpfchen trägt. Genau, kommt dann in den Ring, leistet sich einen Stare-Down mit Roman Reigns. Man sieht, was ich total krass finde, Paul Heyman, der halt unfassbaren Schiss hat, was ich sehr, sehr geil finde. Und damit geht die Show off air, was nachher noch passiert ist, was die WWE inzwischen veröffentlicht hat, was ich aber eben gerade erst gesehen habe, deswegen konnte ich es mir noch nicht angucken. Am Ende verprügelt er noch John Cena. Man muss mal gucken.
Mhm. Ja, also doch, Match wirklich großartig, vor allen Dingen, das kam richtig gut über die Match-Story, weil nämlich Cena andauernd versucht hat, Roman irgendwie einzurollen und ich glaube, der erste Einroller ging bis 1 und dann war natürlich das Gelächter groß und der zweite Einroller ging dann schon so bis 2 und dann ging es schon fast so bis 2,5 und immer wieder dieses Schnelle, diese Einroller, wo wir ja nun auch WWE-technisch wissen, dass die auch mal schnell Matches beenden können, wurde also wirklich alles gut dargestellt mit der nötigen Härte. Wenn man was hier bemäkeln möchte, dann würde ich sagen, dass der Umgang mit Finishern immer so ein bisschen schwierig ist, weil Cena musste 3 Attitude Adjustments ansetzen, einmal normal im Ring, einmal aufs Kommentatorenpult und einmal vom zweiten Seil, meine ich. Und aus allen 3 konnte Roman konnte er auskicken. Das hat mich im Match selber nicht so gestört, weil es wirklich eine intensiv gute Story war, die da erzählt wurde. Roman Reigns musste auch mehrere seiner Superman-Punches am Ende einsetzen, um dann am Ende schließlich doch noch das Match für sich entscheiden zu können. Also hier wurde mal wieder mit Finishern um sich geworfen. Das gefällt mir manchmal nicht ganz so gut.
Ja, da muss man noch mal sagen, das ist eine Sache, die AEW zum Beispiel besser macht. Der One-Winged Angel zum Beispiel von Kenny Omega ist halt der wahrscheinlich am besten protected Move der Welt. Und den nimmt man halt ernst. Man weiß, wenn er den durchzieht, ist das Match beendet.
So ist es. Und auch hier noch mal als Beispiel, so lächerlich das auch klingt, aber der Judas-Effekt von Jericho ist genauso. Und das ist einfach nur so ein Back-Elbow. Ne, und der wird so übergebracht, dass wenn der durchkommt, dann ist das Match zu Ende. Hier haben wir 2 unterschiedliche Ligen. Hier wird es ein bisschen anders gehandhabt. In diesem Match hat es mich nicht ganz so gestört, aber prinzipiell würde ich da eher immer so ein bisschen rummeckern, wenn jeder 3 seiner Finisher ansetzt und immer wieder ausgekickt werden kann.
Ja, das ist also das muss halt was Besonderes sein. Wenn jemand aus einem Finisher rauskommt, dann muss das was Besonderes sein. Der RKO ist inzwischen auch so, dass man sagen kann, wenn er den durchzieht, ist Ruhe.
Richtig.
Und so muss das dann halt auch sein. Naja, wir haben Brock Lesnar wieder. die Zusammenfassung, die ich habe, hat gemutmaßt, dass wir jetzt einen face-geturnten Brock Lesnar haben. Das kann ich mir ums Verrecken nicht vorstellen, dass sie das wirklich hinkriegen. Aber wäre mal interessant.
Richtig, aber was wird denn jetzt das große Match der beiden? Paul Heyman on the Pole Match oder sowas? Also das wird ja jetzt...
Pole würde ich gerne sehen.
Ja, das wird ja nun das Spannende. Was wird mit Paul Heyman? Das wird mich interessieren. Brock Lesnar als Face, also Roman als Überheel, was will man denn da anderes machen, als Brock Lesnar als Face zurückkommen zu lassen oder irgendwie als... Ich finde, es gibt ja auch immer manchmal noch die Rolle des sauren Badass, der irgendwie versucht, ein bisschen aufzuräumen oder arrogante Wichser irgendwie zu besiegen. Das heißt, da bin ich mal gespannt. Aber an sich habe ich noch mal nachgeguckt, neu ist das Match halt auch wieder nicht. Sorry, ich bin da jetzt irgendwie beim SummerSlam insgesamt so ein bisschen mäkelig. Weil es ist natürlich so ein Big-Time-Feeling. Natürlich kommt ein großer Name raus. Natürlich ist es krass, Brock Lesnar beendet die Show. Es ist super, wird als neuer Gegner aufgebaut. Aber es ist alles nicht neu. Das wäre das 7. Match der beiden um den Titel. So.
Genau das. Und es ist halt wirklich, man hat halt das Gefühl, ja, da haben die Scheichs wieder Geld in den Ring geworfen. Und da kommt er halt für 3 Smackdowns und die Show in Saudi-Arabien und ist dann erstmal wieder weg. Und zwar egal, ob er den Titel gewinnt oder nicht, weil das ist ja auch noch eine Fähigkeit, die Brock Lesnar hat. Der nimmt dann halt notfalls den Titel mit, um nicht da zu sein.
Ja, richtig, genau.
Darum, das ist ja alles ein bisschen strange. Aber na gut. Was sie nicht angekündigt haben übrigens, um noch mal ganz kurz, das sehe ich nur gerade, am 1. Januar wird es in aus Atlanta die WE Day One Edition geben. Mhm. Einfach ein neues Format sozusagen zum 1. Januar. Das ist noch ganz gut. Aber lass uns erstmal jetzt noch schnell den SummerSlam rund machen. Ich fand ihn tatsächlich gut. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn wie viele, viele Aktionen oder viele, viele Pay-Per-Views einfach ein bisschen lang inzwischen. Ja, ich habe mich über die Rückkehr von Becky Lynch gefreut, aber da müssen wir nicht drüber reden. Das haben wir ausführlich besprochen. Und ja, ich freue mich immer über Edge. Sonst würde ich nichts weiter dazu sagen wollen, glaube ich, weil mir auch nichts weiter einfällt. Hast du noch was, wo du es zusammenfassen möchtest?
Also, ich finde die kürzeren Pay-Per-Views irgendwie alle durchweg gut. Auch wenn ich die Weeklys nicht mehr schaue, die Pay-Per-Views schaue ich mir gerne an. Und sowas wie Money in the Bank fand ich wirklich durchweg sehr unterhaltsam. Das hier hat mir dieses Pay-Per-View-Feeling nicht ganz gegeben. Viele Matches waren wirklich gut, aber sie waren nicht hervorragend. Und sie waren nicht dieses i-Tüpfelchen mehr, was ich bei einem Pay-Per-View erwarten könnte. Mhm. Und da wäre so ein bisschen mein Kritikpunkt ein bisschen kürzer, ein bisschen durchdachter und das würde mir ein bisschen besser gefallen. Also es war sicherlich eine Riesenparty des Sommers, aber glaube ich nicht die größte Party des Sommers.
Nee, und wenn man dann halt noch bedenkt, dass sie es ja angekündigt haben, mit dass wir dieses Jahr unser WrestleMania, weil wir das halt der größte Pay-Per-View for Fans sein würde, dann ist das halt auch so, dass man sagen muss, nee, also das fühlte sich auch nicht an wie eine WrestleMania, sondern das war gut, aber halt nicht so gut. Also das passt halt einfach nicht.
Richtig, richtig. So, aber insgesamt passt es eigentlich, glaube ich, gut in dieses Wrestling-Wochenende, weil es ist, für mich stand irgendwie dieses ganze Wochenende so ein bisschen immer unter der Frage, wie geht man mit Rückkehrern um, wie baut man junge Talente auf und von daher fand ich das eigentlich vielleicht zufällig, aber eigentlich ein richtig gut gelungenes, spannendes, tolles Wrestling-Wochenende, wo ich auch irgendwie im Urlaub versucht habe, so viel wie möglich, so schnell wie möglich immer nachzuholen. AEW Rampage, wie machen die das? Du hast es gesagt, die eigentliche neue WrestleMania, weil die eigentliche WrestleMania nun Corona-bedingt nicht so dolle groß gefeiert werden konnte. Was macht man da? Und vielleicht das letzte NXT-Takeover im alten Gewand, bevor die Marke geändert wird. Also insgesamt eigentlich ein sehr gelungenes und wichtiges und schönes Wrestling-Wochenende.
Ja, das auf jeden Fall. Also um Wrestling-Fan zu sein, gibt es halt einfach wenig bessere Zeiten als jetzt gerade. Weil irgendwie überall was los ist, ne? Selbst eine gestandene Marke wie NXT ist am Wackeln und man muss gucken, AEW blüht und holt auf. Raw und SmackDown müssen sich jetzt auch beweisen. Es wird dann jetzt auch irgendwann demnächst bald, glaube ich, die Drafts geben.
Oktober?
Oktober, oder? Genau. Das heißt noch ein, ja, kann gut sein. Und das lässt sich ja herausfinden. Drafts, WWE, da haben wir den Suchbegriff. The New Deal Dates Revealed. Genau, das hatten wir.
Gut, ihr da draußen, ihr habt wieder die Jeopardy-Musik.
Ja, 4.10. Okay,
sehr gut,
4.10. Genau. Also noch ein guter Monat in dieser Konstellation. Dann wird sich da auch noch was ändern, was übrigens auch wichtig ist, weil mir ist letztens mal aufgefallen, wie viel stärker ich SmackDown als Raw finde.
Oh ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Brock Lesnar ist jetzt bei SmackDown, Becky Lynch ist jetzt bei SmackDown.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das wird ja noch schlimmer.
Richtig, also das geht jetzt richtig ab. Und genau, irgendwo habe ich mal eine News gelesen, dass man bei Raw sogar über eine vierte Stunde nachdenkt.
Irgendwas ist letztens auch an mir vorbeigekommen, aber da dachte ich, das kann nicht euer Ernst sein. Also ihr schafft es nicht, 3 Stunden sinnvoll zu füllen und eure Lösung ist, na gut, dann machen wir eine 4.
Genau, was ich dazu meine zu glauben, das ist ja auch so in Deutschland bei deutschen Serien, bei den Quoten so, dass je länger eine Show in die Nacht hineingeht, desto positiver wirkt sich das auf die Quotenzählung aus. Weil dann irgendwie das Konkurrenzangebot anders gerechnet wird oder so. Das heißt, lange Shows, lange in den Abend, in die Nacht hinein, wirken sich immer positiv auf die Quoten aus und das wirkt sich immer positiv auf die Werbeeinnahmen aus. Das heißt, so schlecht diese 3 Stunden auch insgesamt vom Storytelling her sind, anscheinend ist so eine Show für die Einnahmen ganz gut.
Ey, da sieht man wieder, an wie vielen Stellen solche Systeme stinken.
Ja, total. Also
das ist halt so wie es in Deutschland immer dieses, naja, die Leute wollen das doch sehen, als Argument gibt. Und wenn man aber sagt, ja, aber die können ja nichts anderes gucken, es gibt ja nur noch das. Ja, aber sie wollen das ja sehen und keine Ahnung, da gibt's diese Logik, das ist halt auch vorne und hinten keinen Sinn mehr. Es ist zum Heulen manchmal. Eine 4. Stunde, stellt euch das mal vor. Ja. Wie hart ist es manchmal, durch diese 3 Stunden Raw zu kommen und die denken sich, ja, dann machen wir doch 4. Was sollte schief gehen?
Richtig.
Ich kann's euch sagen, sehr ausführlich. Ja.
Oh Mann.
Ja. Ne. Wir haben Raw lief ja inzwischen auch schon. Ich glaube, da will ich fast auf gar nichts eingehen. Außer, dass es ein Match, ein Matchup zwischen Damian Priest und Bobby Lashley gab, in das Sheamus und Drew McIntyre eingegriffen haben. Charlotte Flair ist bei Raw, muss man ja auch mal sagen.
Ja, die
wurde von Alexa Bliss ein bisschen angeguckt, sozusagen. Elias hat sein altes Ich begraben. Und es wird Zeit, dass der Superstar Elias geboren wird. Da bin ich gespannt, was daraus wird. Riddle hat Randy Orton einen Roller geschenkt mit coolen Bommeln an den Seiten.
Oh, yeah.
Hat erklärt, wie man ihn ausklappt und wieder zusammenbaut. Er hat dann AJ Styles besiegt mit dem Bro Derek, was übrigens nach wie vor der beste Move-Name der Welt ist. Und ich glaube, damit habe ich 3 Stunden Raw eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es gab hier und da noch ein paar Matches. Xavier Woods hat gegen The Miz gewonnen. Kofi Kingston übrigens hat offensichtlich keine Ringfreigabe, deswegen sehen wir den gerade nicht. Und Karrion Kross hat gegen Ricochet gekämpft.
Siehst du, ich habe schon gerade gezuckt. Das ist ja wohl eigentlich das einzig Erwähnenswerte, dass Karrion Kross als irgendwie Sadomaso-Meister irgendwie rauskommt, als eine Mischung.
Ich hätte Gladiator gesagt.
Jeder,
wie es ihm gefällt.
Also als Latex-Gladiator, so ein bisschen. Also, ich habe nur die Bilder gesehen und ich kann mir das nicht angucken. Also, nee.
Das ist wirklich, also er trägt jetzt halt seine alte Ringkleidung, aber so komische Hosenträger über Kreuz und so eine ganz merkwürdige Maske. Gott weiß warum. Gott weiß auch, warum Ricochet schon wieder ihm vorgeworfen wird und verfüttert wird, der hat auch so viel mehr verdient. Hat er viel mehr verdient. Aber ja, und zu Beginn hat Keith Lee ein Dark Match gegen ein lokales Talent geführt. Der wird offen, also ich hoffe, dass ich das richtig interpretiere, er wird langsam wieder rangeführt. Genau. Und die Kombination Miss und Morrison ist Geschichte. Sie haben sich ganz schlimm verprügelt, nachdem es Probleme gab. Miss hat Morrison angegriffen. Da haben wir dann hoffentlich bald auch eine tolle Fehde und dann Ruhe.
So sieht's aus.
Genau, und ich glaube, jetzt habe ich schon nichts mehr. Ich habe mir gerade übrigens nebenbei noch mal so im Augenwinkel angeguckt, die Zusammenschlagung, die Brock Lesnar John Cena zukommen lassen, ist es nicht wert zu gucken, denn ihr werdet es nicht glauben. German Suplex, F5, Feierabend.
Ah, okay.
Vielleicht auch 2 F5, ich habe nicht nachgeguckt, aber also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Er hat zwar jetzt einen Bart und eine coole Frisur, aber er hat keinen dritten Move.
Siehste, da bleibt doch vieles beim Alten. Ich habe ja noch kürzlich getwittert, Brock Lesnar ist ja ein bisschen wie Weihnachten, ist jährlich im Kalender, kommt immer früher, als man erwartet, geht nur um Kommerz, bringt einmal die Familie zusammen, aber am Ende ändert sich trotzdem nichts.
Ja, das trifft es ganz gut. Traurig, aber wahr. Genau. Und wo wir bei traurig aber wahr sind, ich will noch eine Nachricht, die ich irgendwann letztens gelesen habe, was mir ganz wichtig ist. Am 16.8. haben wir das letzte Mal Asuka im Ring gesehen bei Raw. Asuka ist bei Raw. Die ist wahrscheinlich die beste Frau mit Charlotte Flair, die es gibt. Und man hat keine Story-Ideen für sie und deswegen sitzt sie halt zu Hause. Sie war irgendwie letzte Woche bei Raw und hat sich das angeguckt, wurde nicht gebraucht und ist dann früher nach Hause gefahren, weil warum soll ich da rumhängen? Und in der Regel ist das kein gutes Zeichen für die Moral des Wrestlers, wenn er früher geht.
So sieht's aus. Das lässt sie zum Glück aber nicht bei Social Media raus. Ich habe es erst kürzlich gemerkt, aber folgt Asuka auf Twitter oder Instagram. Die Fotos, die sie da photoshoppt und bastelt und veröffentlicht, sind der Wahnsinn.
Ich habe übrigens die Nachricht, habe ich mir aufgeschrieben und habe da drunter geschrieben. Zum Glück hat sie Instagram.
Genau.
Um genau darauf nochmal hinzuweisen. Ja, und damit bin ich auch mit meinen News und Facts und Einschätzungen durch. Hast du noch was, das zu sagen wäre?
Danke für diese schöne Aufnahme. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich glaube, meine Uhr tickt so langsam über die 1:30 bei fast 1:40. Ich glaube, das reicht nach so einem intensiven Wrestling-Wochenende auch wieder mit Wrestling-Podcast-Content. Also schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde fast sagen, bis zum nächsten Mal, in welcher Folge und in welcher Konstellation auch immer.
Also das nächste Mal ist dann in Folge Nummer 148. Ich habe die Zahl rausgesucht, ich muss darauf rumreiten. Und ansonsten danke ich auch euch fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Mitmachen, Thomas. Und ja, lasst euch impfen. Tut nicht weh. Man fühlt sich vielleicht mal einen Tag ein bisschen schlapp, aber es lohnt sich. Und heute haben das die Ärzte, Jan Delay, Tokotronic, die Beatsteaks. Nennt eure Lieblingsband, wenn es nicht gerade Freiwild ist, hat sie heute dazu was getwittert. Das ist kein Zufall, das ist einfach nur sinnvoll, das zu tun. Macht es.
So sieht's aus. Tschüss.
Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Ausgabe von Kappa Haters.